Liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio Amstetten begrüßt Sie Christoph Hochleitner. Im Rahmen des Bibelseminars sind wir jetzt wieder mit Salzburg, mit dem Kolleg St. Josef verbunden. Für uns ist Johann Scheffenbichler vor Ort. Guten Abend, Johann.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Auch heute darf ich Sie wieder aus dem Kolleg St. Josef recht herzlich begrüßen. Heute ist der vorletzte Tag von diesem Bibelseminar, das unter dem Motto Feiern und Klagen die befreiende und lebenserneuernde Kraft der Psalmen steht. Dr. Yuval Lapide spricht zu uns ausführlich in seinen wundervollen Auslegungen der Psalmen mit jüdischen Augen betrachtet. Morgen findet noch den ganzen Tag dieses Bibelseminar statt. Wenn Sie in der Nähe sind und Sie sich einteilen können, gibt es die Möglichkeit, noch morgen am Seminar teilzunehmen. Wir beginnen um 9 Uhr. Hier im Saal warten schon die Teilnehmer recht gespannt auf die wundervollen Auslegungen von Dr. Yuval Lapide. Ich übergebe nun das Wort an Dr. Yuval Lapide. Bitte, Herr Lapide.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause in Österreich, in Radio Maria. Ich freue mich, dass Sie heute wieder zuschalten. Wir haben ja eine lange Serie. Wir haben Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und heute Abend ein großes Programm, die Psalmen aus jüdischer Sicht. Ich freue mich sehr, dass ich hier im wunderschönen Kolleg St. Josef, Salzburg-Eigen, bei den Missionaren vom kostbaren Blut mit Ihnen arbeiten darf. Ich begrüße auch sehr herzlich alle Anwesenden heute Abend. Es sind mehr Gäste denn sonst. Ich begrüße meinen Freund Peter, Leiter eines Gymnasiums in München, Oskar von Miller Gymnasium. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder gekommen sind. Ich begrüße eine Dominikanerin aus der Schweiz, aus einem schönen Ort, ich habe gehört, in Graubünden. Ich freue mich sehr. Ilanz, in der Nähe von Chur, habe ich gehört. Herzlich willkommen bei uns. Eine Schweizer Eidgenössin wird heute teilnehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass alle Freunde da sind. Heute ist auch ein Ehepaar gekommen aus in der Nähe von Linz. Ich freue mich auch, dass ihr da seid, ihr lieben Freunde. Und sonst mein Freund Kurt und Anja aus Deutschland, die mich auch sehr gern schätzen. Herzlich willkommen jedem und jeder. Wer ist die Dame?
Amstetten.
Amstetten?
Ja.
Wo ist Amstetten? Das ist... Herzlich willkommen. Schön. Du kennst die Dame? Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich über jeden. Grüß Gott. Jetzt, wo machen wir das hier? Können Sie neben dem Kurt sitzen, Georg? Wird das gehen? Ja, der Saal, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, wird immer voller, was sehr, sehr schön ist. Heute Abend übrigens ist Yom Shishi, Freitagabend. Wir haben heute im wunderschönen Kolleg St. Josef eine kleine Feier zelebriert. Wir haben Brot gebrochen, wir haben den Herrn gepriesen, wir haben gesungen. Und heute ist eben eine besondere sabbatliche Atmosphäre. Jesus hat natürlich auch den Sabbat gefeiert. Rabbi Yeshua und die Mutter Maria, Miriam und seine Schüler und Schülerinnen. Und deswegen habe ich für heute Abend, für unser Paket heute Abend und morgen etwas Besonderes ausgedacht. Im Flyer, den unser wunderbarer Gernot erstellt hat, den Sie wahrscheinlich im Internet, liebe Hörer und Hörerinnen, gesehen haben, heißt das Thema für heute Abend, der endliche, fragende und suchende Mensch begegnet dem unendlichen, ewigen Gott, habe ich es betitelt. Der endliche, fragende und suchende Mensch begegnet dem unendlichen Gott. Dazu will ich heute Abend zwei besondere Psalmen, die am Sabbat besondere Relevanz finden. Heute ist ja der Beginn des Sabbats, des jüdischen Ruhetages. Heute ruht die Schöpfung. Gott hat sie an 6 Tagen geschaffen und Gott ruhte. Und über dieses Ruhen, das im Judentum, in allen jüdischen Gemeinden heute eine besondere Stellung einnimmt, will ich heute mit Ihnen nachdenken. Da hat das letzte Handy noch seinen Ton von sich gegeben. Ich möchte übrigens auch dir, Gernot, ich habe es dir versprochen, ich habe gerade den Teilnehmer Gernot erwähnt. Gernot hat diesen wunderschönen Flyer erstellt, den Sie auch im Internet online finden. Und ich möchte dir ganz großen Dank aussprechen, Gernot, diesen Flyer über mein Seminar Feiern und Klagen, die befreiende und lebenserneuernde Kraft der jüdischen Psalmen. Ich weiß, du zierst dich ein bisschen, aber du verdienst alles Lob der Welt für diese wunderbare Gestaltung, sowohl im Internet als auch Papieren. Vergelt's Gott! Liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, wir wollen heute darüber nachdenken, der endliche Mensch und der unendliche Gott. Das ist heute das Thema, wird auch morgen uns beschäftigen. Der endliche Mensch und der unendliche Gott. Das ist ja die Frage aller Fragen. Liebe Freunde und Freundinnen, die Frage aller Fragen, wie geht der endliche Mensch, wir, der vergängliche endliche Mensch, mit dem Enigma, mit dem Rätsel, mit der Frage um, es gibt einen ewigen Gott? Das ist eine enorm brisante Frage, die in der Bibel immer wieder thematisiert wird und wie kaum in einem anderen Buch, natürlich auch in den Psalmen, in den Tehillim, in den Preisungen ihren Niederschlag gefunden hat. Und da wir am Sabbat, am Schabbat, den Juden und Christen, als sie noch gemeinsam zelebrierten, sich immer wieder dieser Frage stellten, eben damit konfrontieren waren, möchte ich Sie einladen, heute Abend mit mir darüber nachzudenken. Ich habe mir zwei Psalmen ausgesucht, die wie kaum andere eben diese Frage stellen. Wie geht der Mensch, der kleine Mensch, das Menschlein um in dieser riesigen Schöpfung, in dieser Vergänglichkeit seines Lebens mit dem unvergänglichen Gott, der ihn ins Leben gerufen hat? Und da habe ich zwei Psalmen gefunden, in diesem Ozean von 150 Psalmen, die uns dazu etwas Antwort geben werden, nämlich Psalm 8 und Psalm 104. Wir werden heute Abend, Deo Volente, uns diese beiden Psalmen anschauen. Ich werde dazu ein paar Gedanken mit Ihnen teilen und wenn die Zeit reicht, auch ein bisschen mit Ihnen ins Gespräch treten. Es gibt diese beiden Psalmen, eben Psalm 8 und 104, die sind nicht chronologisch beieinander, sondern eben gestreut im gesamten Psalter. Aber diese Psalmen thematisieren die Frage, der Mensch schaut sich an, schaut sich in seiner Position in der Schöpfung an und versucht zu bestimmten Erkenntnissen zu kommen, mit denen er sein Leben ordnen kann. Als ein kleiner Mensch angesichts dieses Mysteriums, woher komme ich, was mache ich hier auf Erden und wohin gehe ich? Woher komme ich, was mache ich hier auf Erden und wohin gehe ich? Und dazu möchte ich Ihnen Psalm 8 vorlesen, und zwar heute Abend im Gegensatz zu allen anderen Abenden, nicht aus dem Munde Martin Bubers und Franz Rosenzweig, sondern ich möchte Ihnen auch den anderen Juden, dessen Werk ich immer wieder benutze, Samson Raphael Hirsch vortragen. Samson Raphael Hirsch, wie die Neulinge unseres heutigen Abends in Salzburg eigen, war ein großer Meister der rabbinischen Exegese. Er lebte von 1808 bis 1888, ein deutscher Jude, diente als Rabbiner in Hamburg-Altona und in Frankfurt am Main, wo ich auch lange Zeit lebte. Und er hat eine grandiose Übersetzung angestellt, nämlich das Buch Die Psalmen. Die Psalmen, ein Kommentar, ein riesiger Kommentar und eine riesige Übertragung, Übersetzung, Verdeutschung aus seiner eigenen Tradition, die ich immer wieder benutze, Samson Raphael Hirsch. Und heute Abend möchte ich seine eigenwillige, aber doch ebenfalls tiefgründige Übersetzung, Verdeutschung heranziehen. Ich werde Ihnen den Psalm 8 vorlesen. Ich fange erstmal an mit ein paar Zeilen, damit wieder die Aura des Hebräischen im Raum ist. Und dann werde ich seine wunderbare Verdeutschung vorlesen. Lamenatzeach alagitit mizmorle David. Adonai Adonainu ma'adir shimcha bechol ha'aretz. Asher tina hodcha ala shamayim. Mipi olelim veyonkim yisad et ha'oz lema'an zorerecha. להשבית אויב ומתנקם. כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. ותחסרו מעט מאלוהים, וכבוד והתר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו. צונה ואלפים כולם וגם בהמות שדי, ציפור שמיים ודגי הים, עובר אורחות ימים. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? נוציאים פרזה, lesen sich sehr schnell und sind doch so voller Tiefgang, voller Brisanz und Unergründlichkeit. Ich lese mal Deutsch vor, wie gesagt, von Samson Raphael Hirsch. Er übersetzt den Siegverleiher über die Kälterung, Psalm Davids. Gott, unser Herr, wie macht einzig dein Name, einst über der ganzen Erde, der du fort und fort die Verkündung deines Seins und deiner Kraft an den Himmel gibst. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du uns damit unwiderstehliche Macht gegründet, um derer Willen, die dich verdrängen möchten, Feind und Selbsträcher endlich enden zu lassen. Denn sehe ich deine Himmel, das einheitliche Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du in ihre Bahn eingesetzt, was ist dann der Mensch? Der Gewaltentartung, dass du seiner dich erinnerst. Was der Sohn der reinen Menschheit, dass du ihn in sein Weltamt eingesetzt. Ich lese bewusst nochmal diesen Satz vor, der so ganz anders bei Hirsch übersetzt wird. Was ist dann der Mensch der Gewaltentartung, dass du seiner dich erinnerst, was der Sohn der reinen Menschheit, dass du ihm in sein Machtamt eingesetzt und hast ihm weniges von Göttlichem versagt und willst mit Ehre und Würde ihn krönen. Setzest ihn zum Verwalter ein über Werke deiner Hände. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Die Dame, möchten Sie vielleicht hier sitzen? Dann sind Sie mehr in unserer Runde. Das ist auch eine Dominikanerin aus der Schweiz. Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe Eidgenössin. Kommen Sie doch einfach her, dann sind Sie nicht so im Abseits. Ich wiederhole. Und hast ihm weniges von Göttlichem versagt und willst mit Ehre und Würde ihn krönen. Setzest ihm zum Verwalter ein über Werke deiner Hände. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Vers 8. Schafe und Rinder alle und auch Tiere der Gefilde, Vögel des Himmels und Fische des Meeres. Ja, er, der Mensch, überschreitet Pfade von Meeren. Gott, unser Herr, wie macht einzig dein Name einst über der ganzen Erde. Liebe Freunde und Freundinnen, in unserer Begegnung des jüdisch-christlichen Gesprächs, ein mächtiger Psalm, 10 Verse, voller Macht. Und es konfrontiert eben die Frage der Fragen, wie gehe ich um mit meiner Begrenztheit und mit meiner Macht? Und ich möchte das Kind schon beim Namen nehmen, liebe Freunde, der Mensch ist eine Spannung zwischen Ohnmacht und Macht. Wir sind eingebunden in unendliche Ohnmacht angesichts unserer Begrenztheit. Die alltäglichen Gefahren, in denen wir stecken, zeigen es uns. Tsunami, Erdbeben, Kriege, Krankheiten. Wir wissen alle, wie anfällig wir sind auf die Erfahrungen des Lebens. Wir haben das Leben nicht im Griff. Das Leben hat uns im Griff. Und doch verleiht uns Gott eine Macht, eine Würde, eine Größe, allein aufgrund der Tatsache, dass wir seine Kinder sind, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. In der Woche haben wir ja darüber oft gesprochen, ihr erinnert euch. Dass wir in einzigartig im Gegensatz zu allen Tieren, Pflanzen und Mineralien in seinem Ebenbild ihm zum Gleichnis, in seinem Ebenbild ihm zum Gleichnis geschaffen sind. Und diese Spannung, einerseits aus Erde geschaffen worden zu sein, Reinhard, aus einem Klumpen Erde, andererseits aber den Hauch des Lebens eingehaucht bekommen zu haben, wie es ja in der Bibel steht, macht die Spannung des Menschen aus. Wir sind eine spannungsgeladene Existenz, eine spannungsgeladene Daseinsform, wie kein anderes Wesen. Kein Tier, keine Pflanze, kein Mineral lebt in dieser Spannung. Einerseits so nieder zu sein, aus Erde geschaffen worden zu sein, Erde bist du und zur Erde gehst du zurück, das ist unser Schicksal. Dann führt kein Weg vorbei. Und doch etwas zu haben in uns, etwas zu sein, was uns unsterblich macht, nämlich diese Neshama, die wir heute Abend in unserer Feier ja begrüßt haben. Gott, du gibst uns diese Neshama, du heiligst uns. Auch heute Abend gibst du uns etwas Neshama, diese heilige Seele, und krönst sie sogar mit einer besonderen Kraft des Sabbats. Und der Psalmist fängt an mit einem Satz, der nicht einfach ist. Lamenazeach, die wissen, normalerweise übersetzt man das erste Wort dem Dirigenten oder dem Chorleiter. Viele Übersetzungen, die Sie auf Ihrem Tisch haben, die gängigen christlichen Elberfelder Einheit Zürcher, sprechen von dem Chordirigenten, dem Chormeister, dem Dirigenten, ein Lied über die Kälterung. Jetzt wüsste ich gern von Ihnen, Jasna, kannst du in deiner Übersetzung nur den ersten Satz mal vorlesen?
Für den Chormeister nach dem Kälterlied, ein Psalm Davids.
Dankeschön. Das ist so die gängige Übersetzung. Dem Chorleiter über die Kälterung, Psalm Davids. Jetzt will ich Ihnen etwas sagen. Keiner weiß wirklich, den ich bislang gefragt habe, meiner christlichen Freunde, was damit wirklich gemeint ist. Was ist mit dieser Kälterung wirklich gemeint? Das blieb bislang vielen Menschen ein Fragezeichen. Auch für mich, bis ich Samson Raphael Hirsch studieren durfte. Diese Kälterung ist nämlich etwas Hochinteressantes. Und auch dieses Wort Lamenazeach, so heißt das hebräische Wort, das landläufig übersetzt wird mit Chorleiter oder Dirigent, kriegt bei Samson Raphael Hirsch eine andere Bedeutung. Fangen wir mal mit dem Leichteren an, die Kälterung. Die Kälterung heißt auf Hebräisch Gittit. Diese Gittit bedeutet eben, wie der Name des Orientalischen sagt, das ist ein großes Fass oder eben eine große Vorrichtung, in der die Weintrauben hineingelegt, gepresst werden und aus der dann der Wein entsteht. Die Weintrauben werden gepresst, da entsteht der Most, wie im schönen Mostviertel in Österreich, und dann geht's ins Weinviertel und dort wird der Wein produziert. Samson Raphael Hirsch ahnt etwas Spirituelles hinter dem Wort. Eine Kälter ist etwas, was auf der spirituellen Ebene ein Transformationsprozess bedeutet. Ich nehme die Trauben, ich muss sie pressen, ich muss sie sozusagen vernichten, um den kostbaren Saft herauszupressen. Und Samson Raphael Hirsch stützt sich dabei auf eine Aussage im Talmud, die eben sagt, Wir Menschen müssen uns an der Natur ein Beispiel nehmen. Wir müssen uns anschauen, wie Öl gewonnen wird aus Oliven und wie Wein gewonnen wird aus Trauben. Frau Blumenkorn kennt das aus meinen Seminaren. Öl und Wein sind im Orient kostbare Flüssigkeiten. Öl und Wein, kostbare Flüssigkeiten, weil ihr Produktionsprozess so enorm schwierig ist. Heute gibt es modernste Maschinen, da drückt man drauf und raus kommt es am anderen Ende. Nicht so zur Zeit der Bibel. Gethsemane, wissen Sie ja. Gethsemane heißt ja Ölpresse. Bis man im Orient aus einer Olive, einer dicken Olive, das kostbare Nassöl herstellte, dauerte es Wochen. Denn die Olive muss erst einmal entkernt werden und dann muss dieses Fleisch von tausenden von Oliven zusammengepresst werden und mit Hilfe von Kühen, die den Mühlstein mahlen, das kostbare Öl gewonnen werden. Und die Rabbiner schauen sich schon zu talmudischen Zeiten den Vorgang der Ölproduktion an. Eine Ölolive muss erst einmal gepresst werden, muss erst einmal zunichte gemacht werden. Die Olive muss gestampft werden. Ah, grüß Gott, ich grüße Sie. Das ist schön, hallo. Jetzt, wie machen wir es mit dem Platz? Jetzt wird es aber eng. Wollen Sie? Sie können neben unserem Bruder Matthias sitzen, wenn Sie möchten. Oder wo Sie möchten. Hier ist noch ein Platz, dann sehen Sie in unserem Reigen.
Schöne Grüße von meiner Frau.
Die habe ich vermisst. Die habe ich die ganze Woche vermisst. Sie repräsentieren sie heute.
Ja, genau.
Ich freue mich sehr. Stellvertretend. Ich freue mich, dass du da bist. Sehr schön. Noch einmal, Öl besteht aus Oliven. Und Oliven müssen zerstoßen werden, müssen sozusagen getötet werden, damit dann das Öl rauskommt. Ich kann nicht die Olive haben und zugleich das Öl. Und ich kann nicht zugleich die Traube haben, sprich die Rebe. Die Rebe, und zugleich den Wein haben, eins von beiden. Der Engländer hat ein Sprichwort, der sagt, you can't have the egg and eat it. Dann kann ich die Eier haben und zugleich die Eier essen. Entweder will man die Eier haben und sich daran freuen, oder man isst sie und macht daraus ein Omelett. Aber die Eier nehmen und sie verzieren und sich daran freuen, unbenutzt, geht nicht. Entweder ich benutze sie, dann sind sie zerschlagen, dann ist die Schönheit nicht mehr da. Kurzum, Öl aus der Olive und Wein aus der Traube müssen gepresst werden. Und das ist für die großen Denker des Judentums und auch für König David ein Bild. Das heißt, es geht in diesem Psalm laut Samson Raphaelisch um einen Pressungsprozess. Der Mensch muss, damit er sein Kostbarstes geben kann, gepresst werden. Er muss unter Druck kommen. So wie eben die Olive unter Druck kommen muss, so wie die Traube, die Beere unter Druck kommen muss, damit sie Öl beziehungsweise Wein gibt. Und so ist der Introitus dieses Psalms ein Gedanke, der zu unserem Thema passt. Wir müssen im Leben oftmals unter Druck geraten, damit wir zu bestimmten Einsichten kommen, damit wir aus uns heraus Einsichten gewähren, die wir sonst nicht zu geben imstande wären. Das ist die Idee des Psalms. Und darum auch die eigenwillige Übersetzung, das will ich Ihnen auch heute Abend schenken, des ersten Wortes. Das erste Wort heißt Lamenatzeach. Lamenatzeach heißt wörtlich, das hat der Hirsch sehr schön erarbeitet, ein Sieger. Es gibt eine Wurzel im Hebräischen, die heißt Natzeach und das heißt Siegverleihen. Lamenatzeach heißt streng genommen ein Siegverleihen. Ulrike Shoshana. Netzach ist die Ewigkeit, der Sieg, der mir die Ewigkeit erringt. Und Hirsch übersetzt es einzigartigerweise, weil er ein brillanter Philologe ist, dem Siegverleiher, nämlich Gott, über die Kelterung mittels der Kelterung. Der Psalmist will damit sagen, der Psalm, diese 10 Verse unseres Textes, wir machen Psalm 8. Heute ohne Textverteilung, sondern nur durch Hören. Machen wir immer am Abend, wir hören den Text am Abend und besprechen am nächsten Tag. Der Siegverleiher ist Gott. Gott verleiht uns den Sieg der Ewigkeit über einen Prozess, in dem wir gepresst werden, damit aus uns kostbare Einsichten und kostbare Entwicklungen entstehen. Ich wiederhole, Hirsch sieht in diesem schönen Introitus Lamenatzeach nicht einfach den Chordirigenten, sondern er sieht eine andere Wurzel darin in diesem Wort, die auch darin steckt, nämlich ein Siegerringer. Gott ist der Siegerringer, der uns in den Stand versetzt, auch Siege zu erringen über Irrtümer und über Fehlentwicklungen. Das heißt, dieser Psalm will uns wirklich dazu erziehen, Gott zu begegnen, in seiner Größe und auch uns selbst in unserer wahren Größe wahrzunehmen und von Illusionen Abstand zu nehmen, Illusionen über uns loszulassen. Und darum die Idee des Kelterns. Warum Keltern? Weil der Orientale, das haben wir in unserem Seminar ja immer wieder erarbeitet, der Orientale, David und Abraham und Jakob, alle großen Männer und Frauen der Bibel leben in landwirtschaftlicher Umgebung. Und dort ist natürlich landwirtschaftliches Gerät wichtig, liebe Freunde und Freundinnen. Man hat eine Kelter, man hat eine Ölpresse, man hat Schafe, man hat eine Schaftränke. Der Orientale lebt mit diesen praktischen Dingen des Lebens. Und aus diesen Dingen, aus diesen Phänomenen kann er sich Lektionen ableiten, wie Gott das Leben gedacht hat. Für die Neulinge heute in Radio Maria zu Hause und für die Neulinge hier in unserem wunderschönen St. Josef-Kolleg möchte ich sagen, dass die Psalmen immer einen sehr anschaulichen Bezug haben. Alle Psalmen leben von Anschaulichkeit, weil die Natur uns so viel anschauliches Material liefert, nicht wahr? Bruder Matthias, die Natur liefert uns viel anschauliches Material. Die Vögel, die Bäume, das wird ja gleich zur Sprache kommen, die Tiere, der Wechsel der Zeiten, der Sommer, der Winter, jetzt werden die Tage dunkler, im Herbst wird die Nacht länger, im Frühling kommt wieder der längere Tag und das Zwitschern der Vögel. All das, was die Natur uns bietet, ist für einen Juden eine Lehrstunde und eine Lehrstube. Ich wiederhole, für den Juden ist die Natur, diese mächtige Natur, eine Lehrstunde und eine Lehrstube par excellence. Katexochen. Der Jude schaut sich die Natur an. Darum finden Sie in der Bibel immer wieder Metaphern wie Schafe, Hirsch lechzt nach Wasser, die Mühlen, bei uns zum Beispiel die Presse, dann die Triften, nennt es Buber, die Weideflächen, die Tiere, die kommen und gehen, die Nacht, die Gestirne. Das sind lauter Phänomene, von denen der Jude weiß, davon kann ich lernen. Gott hat sie mir ins Leben gesetzt, mich in ihr Leben gesetzt, damit ich lerne. Und darum gleich der zweite Satz, der sich daran anknüpft. Gott, unser Herr, Gott, unser Meister, favoriere ich, Gott, unser Meister. Wie Macht einzig, sagt Samson Raphael Hirsch, wie herrlich, wie groß, können Sie sagen, dein Name über der ganzen Erde, der du fort und fort die Verkündung deines Seins und deiner Kraft an den Himmel gibst. Der Psalmist schaut sich, wie gesagt, die Schöpfung an. Er fängt an beim Himmel und sagt, was ich die Woche schon von Albert Einstein zitierte, der ja von sich sagte, wenn ich die Schöpfung anschaue, bin ich nur überwältigt von der Größe des Schöpfers. Der große Albert Einstein sagte, wenn ich die Schöpfung anschaue, kann ich mich nicht des Eindrucks, kann ich mich nicht des Überwältigtseins entziehen, dass dahinter ein Schöpfer ist, denn die Schöpfung hat sich nicht selbst geschaffen. Und so sagt der Psalmist, ich schaue mich einfach um, ich sehe, wie großartig du bist, der ich dich in allem mittelbar sehe. Ich sehe dich am Himmel, ich sehe dich auf der Erde und ich sehe deinen Namen in alles gesetzt. Darüber haben wir heute schon gesprochen. Liebe Hörer und Hörerinnen in Radio Maria, wir haben über den Namen Gottes gesprochen. Der Psalmist sagt, der Name des Herrn, der Name Gottes ist eingezeichnet in die Schöpfung. Der Name ist eingebrannt, in allem ist der Name. Wunderbar, hier kommt Bruder Michael. Gott mit dir, Bruder Michael aus der Gemeinschaft der Missionare vom kostbaren Blut. Der Name Gottes, der Name des Herrn ist eingezeichnet in die gesamte Schöpfung. Der Psalmist staunt über die Natur. Hier bei Bruder Matthias ist noch ein Platz. Der Name des Herrn, der Name Gottes ist eingezeichnet, hier kannst du noch einen Stuhl hinstellen, muss nur einen Stuhl holen. Der Name Gottes ist eingezeichnet in die Schöpfung. Der Psalmist sieht die Schöpfung in ihrer Brillanz, in ihrer gigantischen Ordnung und sagt sich, ich sehe deinen Namen, dein Name ist Schöpfung. Er braucht nicht einen direkten Namen, sondern er sagt sich, wenn ich diese gigantische Ökonomie der Schöpfung sehe, sage ich, das ist dein Name. Dein Name ist die Schöpfung, die du ins Leben gerufen hast. Du bist der Vater dieser Schöpfung, denn diese Schöpfung hat sich nicht aus sich selbst heraus geschaffen. Und wenn er diese Schöpfung sieht, spricht er ein Lob aus. Es ist ein Gefühl von Überwältigtsein angesichts dieser Größe. Und darum spricht er auch aus, wie Macht einzig ist dein Name. Der kleine, endliche Mensch tritt in die Schöpfung und spricht Gott an über die Schöpfung. Du hast diese Schöpfung ins Leben gerufen und du hast deine Herrlichkeit, deine Kraft an den Himmel gesetzt, in die gesamte Schöpfung gegeben. Der Psalmist, wenn er sich die Schöpfung anschaut, ich liebe das deutsche Wort wahrnehmen, wenn er die Schöpfung wahrnimmt, wenn er wahrnimmt, was da ist und die Wahrheit Gottes darin durchscheinen sieht, ist einfach erstmal überwältigt. Ma'adir shimcha becholla aretz. Wie groß, ma'adir, wie groß, es ist ein Staunen. Albert Einstein sagt, seine gesamte Wissenschaftlichkeit, können Sie in seinen Memoiren nachlesen, fing an mit einem riesigen Staunen. Albert Einstein, der große Physiker, sagt, ich fing meine Karriere als Astrophysiker an, Astro- und Atomphysiker, indem ich staunte. Ich stellte mich eines Nachts hinaus auf den Balkon und schaute mir einfach mal einen Sternenaufgang an. Und ich staunte. Und dieses Staunen nennt Albert Einstein eine kosmische Religiosität. Er war nie wirklich religiös im profunden Sinn, im liturgischen Sinn, aber er sagt, ich staune über deine Schöpfung. Und dieses Staunen ist die Geburt der Wissenschaft, ist die Geburt der Handlung auf Erden, sagt er. Und er ist kein kleiner Mann. Er war einer der ganz großen Männer dieser Erde. Und er sagt, ohne dieses Staunen für deine Schöpfung und für die Regelmäßigkeiten dieses gigantischen Abenteuers Schöpfung, wäre ich nie Physiker geworden. Niemals. Ich hätte nicht mal eine Atomlehre angefangen, wenn ich nicht an diesem, jenem Balkonabend von deiner Schöpfung überwältigt gewesen wäre. Und so sagt auch der Psalmist, ich fange an mit Staunen. Ich kann nicht anders als nur staunen, wenn ich das sehe. Ich unten, der kleine Mensch sitzt hier unten, wo ich bin, und sehe diese gigantische Hemisphäre, eben oben den Himmel. Ich sehe Sterne, ich sehe die Abfolge von Sternen und Mond und Himmel und die Sonne, all das Wechselspiel dieser Gestirne. Ich sehe die perfekte Zeitabfolge von Tag und Nacht. Heute Morgen früh verabschieden sich die Sterne, dann kommt die Sonne, die Sterne werden unsichtbar. Es löst in mir zunächst mal ein Ergriffensein aus. Und dann sagt er so schön, du hast auf den Himmel Kraft und Herrlichkeit gegeben. Diese Sterne können nicht aus sich selbst heraus leuchten, sagt der Psalmist. Das können sie nicht. Die Sonne kann aus sich selbst heraus nicht leuchten. Der Mond hat nicht die Kraft aus sich selbst. Das ist die Leistung natürlich eines Monotheisten. Liebe Freunde und Freundinnen des jüdischen christlichen Gesprächs in Österreich, früher haben Menschen die Sterne angebetet. In der Bibel wird davon berichtet. Menschen machten den Fehler, wenn sie die Sonne, Mond und Sterne sahen, die Gesterne anzubeten und zu sagen, das ist der Gott, das ist der Sternengott, das ist die Himmelskönigin, wird bei Jeremia gesagt. Die Menschen beten Sterne an, weil sie denken, das ist die Kraft in sich. Der Psalmist lehrt uns, das ist ein Trugschluss. Das sind alles nur Werke, Geschöpfe Gottes. Gott ist der Schöpfer. Gott hat die Schöpfung ins Leben gerufen und aus dieser Schöpfung heraus wirkt er. Das kann nur ein Mensch tun, der Gott ahnt und der Gott erlebt in der Schöpfung. Ein Mensch, der stehen bleibt beim Äußeren, sagt, das ist Gott. Ein tiefdenkender Mensch, ein gottgläubiger Mensch, ein Mensch, der spürt, dass diese Gestirne aus sich heraus nichts können, ohnmächtig sind, geht dahinter. David, der Psalmist und die großen Männer der Bibel gehen dahinter. Auch Albert Einstein ging dahinter. Und sagt sich, diese perfekte Ordnung kann nicht aus sich heraus entstehen. Die Sterne wissen das nicht aus sich heraus. Die Sonne kann nicht aus sich heraus leuchten. Da muss eine ordnende Hand sein, ein Summum Bonum, ein höchstes Gutes, das dem Ganzen die Kraft gibt, so perfekt koordiniert und konzertiert zu dienen. Vers 3. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du damit eine unwiderstehliche Macht gegründet, um derer Willen, die dich verdrängen möchten, Feind und Selbsträcher endlich enden zu lassen, sagt ein Vers 3 der Psalmist. Was hat es mit den Kindern und Säuglingen, liebe Freunde, zu tun? Diese Kinder und Säuglinge, will der Psalmist sagen, können etwas, was Erwachsene oftmals nicht können, nämlich staunen. Kinder können staunen. Und Kinder können eine Wahrheit aussprechen, von der wir Erwachsene uns viel abschneiden können. Kein Wunder, dass Jesus, haben wir schon zitiert, immer wieder in allen Evangelien sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Die Schüler wollen sie ja vertreiben, geh weg. Ihr habt nichts zu tun, der Meister hat Besseres zu tun, als sich mit euch abzugeben. Aber Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Ich will, dass die Kinder kommen. Und er sagt dann noch weiter, wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, kommt ihr nicht in das Reich Gottes, das jetzt schon begonnen hat. Jesus, der Jude, ist ein sehr klarer Denker. Und er weiß, dass im Psalm 8,3 unter anderem steht, Kinder haben eine Weisheit, Kinder haben eine Gotteserkenntnis, die unsere Gescheitheit, unsere Überwissenschaftlichkeit weit überflügelt. Und darum will er, dass die Kinder kommen. Diese Kinder haben in sich etwas Vorbildliches für uns, weil sie so natürlich sind. Ein Kind kann über eine Kleinigkeit staunen. Gibst ihm ein Eis, staunt es darüber. Gibst ihm ein Spielzeug, spielt es wie verblendet oder wie begeistert darüber. Und dieses Einfachsein, dieses Staunen können, hat ein Kind und es ist etwas, was dem Psalmisten Ehrfurcht einflößt. Er wünscht sich das auch für uns. Und er sagt eben, diesen Kindern und Säuglingen hast du eine Macht gegründet, denen hast du eine Weisheit gegeben, denen hast du eine Position im Leben gegeben, von der wir etwas lernen können, von denen sogar die Leugner und die Feinde, die Selbsträcher, die Arroganten, Besserwisser, sagt, die etwas lernen können. David kontrastiert, wir haben ja in dem Psalm in unserer Woche immer wieder gesagt, der Psalm lebt von Kontrasten. Psalme leben von Kontrasten, lieben Unterscheidungen, gut und böse, Überheblichkeit und Demut, Dankbarkeit und Undankbarkeit. Psalmen leben von Kontrasten. Und hier wird ein scharfer Kontrast aufgebaut. Einerseits die kleinen Kinder, die eine unermessliche Weisheit haben durch ihre Natürlichkeit, durch ihren natürlichen Bezug zum Ursprung. Kinder sind näher noch beim Ursprung als wir. Sie sind nicht so verwissenschaftlicht, verkopft, nicht so rationalisiert. Und das wünscht sich der Psalmist. Viele Menschen, die so gescheit sind, sagt er, die sich erlauben, Gott Paroli zu bieten, obwohl sie es gar nicht können, sind übergescheit, aber im Grunde arrogant und unwissend. Und der Psalmist will zurück in diese Einfachheit. Zurückgehen in die Einfachheit. Zurück in eine Bescheidenheit, aus der eine tiefe Gotteserkenntnis wächst und die eben den Bösewichten, den Kämpfern, den Gottesleugnern das Wasser aus den Mühlen nehmen kann. Und dann kommt er wieder zu Vers 4, der berühmte Satz, den Sie kennen. Sehe ich deine Himmel, die einheitliche Werk, das einheitliche Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du an ihre Bahn gesetzt. Was ist der Mensch? Jetzt kommt der große Satz, den Hirsch eigenwillig übersetzt. Nicht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich lese mal gerade aus der Einheit vor. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Das ist so die klassische Übersetzung. Und ich möchte Ihnen heute eine alternative Übersetzung präsentieren für diejenigen, die die hebräische Sprache lieben. Ich wiederhole, die gängige Übersetzung ist ja, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Hirsch überlegt sich etwas anderes. Er schaut nämlich die beiden Worte für Mensch an und da verleihe ich Ihnen etwas aus der hebräischen Sprache. Ma enosh kitizkerenu uven adam kitivkedenu. Da muss man natürlich Hebräisch sehr gut können und das will ich Ihnen vermitteln, was dahinter steckt. Das hebräische Wort für Mensch am Anfang ist enosh. Und wenn Sie ein bisschen die Bibel kennen, ich will es Ihnen erzählen, ganz am Anfang der Geschichte kommt ein Enosh vor. Und zwar, nachdem Adam geschaffen wurde. Adam wurde ja geschaffen und Adam wurde vom Paradies vertrieben. Und in Kapitel 5 ist die Rede davon, dass Adam eben Nachkommen hatte. Nicht Kain und Abel, sondern es gab einen weiteren, ein Seth. Und mit Kapitel 5 erfolgt eine degenerative Entartung des Menschen. Die Menschen werden überheblich, die Menschen maßen sich an, Gott zu sein, und die Menschen distanzieren sich von Gott. Das wird immer mehr ab Kain und später ab Seth zum Ausdruck gebracht. Und da ist zum ersten Mal der Begriff von Enosh die Rede. Das ist der Enosh. Und Enosh heißt in der Sprache der Bibel nicht einfach nur der Mensch, sondern es ist der entartete Mensch. Das ist der Mensch, der anfängt, Gott spielen zu wollen. Ich wiederhole, das ist der Mensch, der entartete Mensch, der sich dünkt, ich kann was, ich kann mehr sein als Gott. Hirsch übersetzt, das ist der Mensch der Gewaltentartung. Das ist der Mensch, der merkt, ich brauche keine Grenzen mehr, ich will über die Grenzen hinausgehen. Und das kontrastiert Hirsch mit dem zweiten Menschen, der genannt wird, nämlich der Ben Adam, das ist nämlich der gewollte Mensch. Wir sind alle Kinder Adams. Der Mensch, der seine Grenzen akzeptiert, liebe Freunde und Freundinnen, ist der Adamskind, der Adamssohn. Adam sind wir alle. Der Mensch, der sich mehr einbildet zu sein, obwohl das nicht ist, ist der Enosh. Und darum sagt Hirsch in diesem Satz, was ist der Mensch, was bildet sich der Mensch ein, der über die Grenzen hinausgeht? Enosh ist der grenzüberschreitende, der grenzenlose Mensch. Und das, was bist du, wie groß bist du, dass du dich deiner erinnerst? Und was ist wiederum der andere Mensch, der positive Mensch, der bereit ist, Grenzen zu akzeptieren? Ausgelegt bedeutet das, David, der Verfasser des Psalms, kontrastiert zwei Menschentypen. Den überheblichen Mensch, das ist der Enosh, wie Sie es hören, liebe Brüder und Schwestern, Enosch. Enosh ist der Überhebliche, der maßlose Mensch, der denkt, ich habe Macht über die Natur. Ich kann mir alles erlauben, ich bin ja im Ebenbild Gottes geschaffen. Ich brauche keine Grenzen, ich habe ja vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen, ich gehe über Grenzen hinaus. Das ist der Enosh. Der andere Mensch, den er nennt, ist der Adamssohn. Adamssohn hat eine andere Demut. Der ist bescheiden, der fügt sich ein in die Ordnung. Und der Psalmist stellt hier diese Frage der Fragen, die uns heute Abend ja beschäftigen wird. Wie kann ein Mensch, wie kannst du Gott, einen Menschen akzeptieren, einen Menschen würdigen, der so sehr über die Grenzen hinausgeht und dir Frechheit ins Gesicht schleudert, ins Gesicht spricht, der sich deiner nicht mehr erinnert und der sich einbildet, ich kann alles. Sie wissen, in der Geschichte der Bibel ist Enosh der Mensch, der die Sintflut einleitet, die Generation der Sintflut, dann haben wir die Entartung des Turmbaus zu Babel. Kurzum, ab Kapitel 5 erfolgt in der Bibel bis zu Abraham ein einziger degenerativer Prozess. Ein einziger degenerativer Prozess. Warum? Weil der Mensch in Grenzen nicht zu leben vermag. Wenn Sie sich anschauen, ab Kapitel 5, Turmbau, Sintflut, Menschen, die unkontrolliert leben. Nimrod wird genannt in der Bibel, auch ein maßloser grenzüberschreitender Mensch. Es ist ein sehr trauriger Prozess. Von Genesis 5 bis Genesis 11, sprich bis Ende Genesis 11, ist ein sehr abbauender Prozess. Mit Abraham folgt wieder die Adamskindschaft. Ich wiederhole, mit Adam fängt wieder ein restitutiver Prozess an, nämlich die Ordnung tritt ein. Aber es ist immer wieder, liebe Freunde, das Thema, sind wir Enosh oder sind wir Adam? Um es mal so pointiert auszudrücken, das Thema heute Abend. Sind wir Enosh oder sind wir Adam? Das ist die Frage dieses großen Psalms. Sind wir ein Mensch, der die Maßlosigkeit begehrt, der über Grenzen gehen muss, der auch über Leichen gehen will? Das steckt im Enosh drin. Turmbau zu Babel, der einen Turm baut zu Gott und sagt, ich bin Gott, ich will Gott entthronen, ich mache Plünderei, ich vernichte alle meine Mitmenschen Noah. Ich erlaube mir Unziemlichkeit, ich erlaube mir Maßlosigkeit. Oder komme ich zurück in die Demut eines Adamskindes? Liebe Freunde, von Kapitel 5 bis Kapitel 11 haben wir es in der Bibel zu tun mit einem Enosh-Zeitalter. Enoszeitalter. Ein Prozess der Überheblichkeit und ein Prozess des Selbstzerstörerischen. Abraham, ab Kapitel 12,1, ist der neue Adam. Abraham ist Adam. Beide fangen mit A an übrigens. Abraham ist wieder Adam. Er geht zurück in die Demut und in die Bescheidenheit. Er geht zurück in die Unterordnung unter Gott. Und das macht ihn so groß. Aber der Psalmist wirft eben die Frage auf, wie kannst du es zulassen, du großer Schöpfer Gott? Wie gehst du damit um, wenn du siehst, dass wir deine Kinder, deine Geschöpfe, das Werk deiner Hände so verfallen können, dass wir ein Enosch werden und andererseits in uns aber das Potenzial haben, Michael ein Adam zu sein? Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Das ist die Frage der Fragen. Und er antwortet darauf, du hast ihm in Vers 6, du hast ihm, dem Menschen, weniges von Göttlichem versagt. Du hast ihm weniges von Göttlichem vorenthalten und willst ihn mit Ehre und Würde krönen. Er sagt sie etwas ganz Tiefes. Wir haben es nicht nötig, Enosch zu inszenieren. Wir sind auch als Adam so groß, sagt der Psalmist. Wir sind ja nur weniger als Gott, es fehlt ja nicht viel, sagt der Mensch. Wir haben so viel Göttliches in uns, wir haben in uns eine ewige Seele, die wir sind. Wir haben in uns ein Gottesbewusstsein. Wir haben in uns eine Fähigkeit, Gott anzuerkennen, Gott anzubeten, ihm nahe zu kommen. Wir können zu Gott hinaufsteigen in die höchsten Höhen der Gotteserkenntnis. Und Gott will uns mit Würde und mit Ehre krönen. Das ist unser wirkliches Erbteil. Warum erkennen wir das nicht, fragt der Psalmist. Warum erkennen wir nicht, welche Größe wir haben? Warum wollen wir uns eine Scheingröße aneignen, eine Enoschgröße, die uns letztlich nur in die Vernichtung stürzt? Und er sagt in Vers 7 weiter, du setzt ihn zum Verwalter, im hebräischen Tam Shileu bim Aseyadecha. Wörtlich heißt das, du hast ihm Macht gegeben, du hast ihn eingeherrscht sozusagen. Du hast ihn zum Herrscher eingesetzt, du hast uns, den Menschen, den Adam, zum Herrscher über die Schöpfung eingesetzt. Steht ja auch im Schöpfungsprozess, Peter, Sie erinnern sich, alle Erde gebe ich euch, um über sie zu herrschen. Herrscht über die Erde, herrscht über die Tiere, herrscht über die Pflanzen. Ich lege euch die Erde zu Füßen, arbeitet mit ihr. Aber seid bitte mir gegenüber untergeordnet. Ihr seid meine untergeordneten Kinder. Setzt ihn zum Verwalter ein über Werke deiner Hände. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Tamshileu b'maaseyadecha. Du hast ihn eingesetzt, ihn den Menschen, wenn er demütig bleibt, über deine Werke. Wir bekommen ja alles von Gott. Wir bekommen die Erde, wir bekommen die Pflanzen, wir bekommen die Mineralien, wir bekommen alles. Wir bekommen auch den Geist, vor allem den Ruach, um mittels dieses Geistes schöpferisch tätig zu sein. Wir haben etwas in unseren Händen, sagt der Psalmist, und wir haben etwas unter unseren Füßen. Wir treten als Adam über die Adama. Ich habe es in der Woche oft schon erwähnt, dieses Wortspiel. Bruder Matthias erinnert sich. Adam und Adama. In keiner Sprache kommt diese enge Beziehung zwischen Erde und Mensch zum Ausdruck. Erde und Mensch sind im Deutschen nicht wirklich miteinander verbunden, im Hebräischen schon. Der Adam kommt von der Adama. Der Adam ist der Erdling, der von der Erde kommt. Wir sind alles Erdlinge, die von der Erde kommen. Und das drückt diese sprachliche Affinität von Adam und Adama aus. Der Erdling, der von der Erde kommt. Können wir es gerade einmal aussprechen? Adam und Adama. Alle? Adam und die Adama. Das bringt die Bibel immer wieder zum Ausdruck. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde hier im Kolleg St. Josef. Wir sind alle Adam von Adama. Wenn wir uns das bewusst machen, welche Größe uns Gott gibt, dass wir aus der Erde genommen sind, aber nicht mehr Erde sind, sondern über der Erde stehen, zweibeinig, im Gegensatz zu allen anderen Tieren, zweibeinig, erhabenen Hauptes, entscheidend, regelnd, anordnend, dann haben wir keinen Grund, keine Ursache, Enosch zu werden. Es geht weiter in Vers 8. Es schaut sich an Schafe und Rinder, alle und auch Tiere des Gefilds, Vögel des Himmels und Fische des Meeres. Ja, er überschreitet Pfade von Meeren. Der Psalmist schaut sich die gesamte Schöpfung an und sagt, ich sehe alles, was da ist. Er gibt uns die Tiere, von denen wir uns ernähren. Er gibt uns die Schafe, er gibt uns die Rinder. All das dürfen wir benutzen, dürfen uns dessen bedienen. Steht ja auch im Schöpfungsprozess, dass wir all das heranziehen dürfen, um darüber zu verfügen. Alles ist uns untergeordnet und alles kommt von Gott. Der Psalmist will sagen, der Instinkt der Tiere, uns zu dienen. Der Instinkt der Tiere, Frau Dr. Blumenkohl hat zwei Hunde. Der Hund dient dem Menschen gern, seitdem der Wolf domestiziert wurde und zum Haustier in Gestalt eines Hundes wurde, dienen uns die Hunde. Hunde, Hartmut, dienen uns. Hunde wollen uns helfen. Die Schafe dienen uns mit ihrer Wolle. Die Schafe dienen uns mit ihrem Fleisch, mit ihrer Milch. Die Tiere haben in sich einen Instinkt, uns zu dienen. Würdigen wir das oder würdigen wir das nicht, fragt der Psalmist. Ist das für uns selbstverständlich oder ist das für uns eine besondere Gabe Gottes? Vers 9 sagte: Vögel des Himmels und Fische der Meere, ja, er überschreitet Pfade von Meeren. Selbst in die Territorien der Vögel und der Fische dringen wir ein. Wir können heute fliegen. Der Mensch hatte damals schon die Idee zu fliegen anscheinend, hinaufzusteigen in die größten Höhen. Heute ist das Realität geworden, der Traum des Menschen, in die höchsten Flüge, in die höchsten Ebenen zu fliegen mittels Flugzeug etc. Oder in die Meere zu stechen. Damals gab es die Boote natürlich, Boote, Jesus im Boot etc. Das heißt, Gott gibt uns eine Fähigkeit, in die ungelegensten Gebiete hineinzugehen und dort einzugreifen, um dort Fische zu fischen oder am Himmel eben besondere Blicke zu bekommen, besondere Blicke über die Erde zu bekommen oder einfach um bestimmte Vögel des Himmels zu fangen. Gott gibt uns die Fähigkeit, in andere Sphären einzutreten. Die Frage ist, würdigen wir das oder würdigen wir es nicht? Der Psalmist will uns, und durch den letzten Satz, Gott, unser Herr, wie macht einzig dein Name einst und heute über die Erde. Adonai, Adonainu, ma'adir shimcha bechol ha'aretz. Es spricht aus, du Gott, unser Gott. Achten Sie darauf, der Psalm fing an mit dem Satz, du Gott, unser Gott. Wiederhole, du Gott, unser Gott in Vers 2. Und du Gott, unser Gott, endete. Was heißt unser Gott? Warum nicht mein Gott? Weil der Psalmist zum Ausdruck bringen will, wir gehören in etwas Großes Ganzes. Es ist ein Ganzes, in dem wir leben. Wenn wir nicht respektieren, dass wir eine Gemeinschaft sind, sozusagen eine Oikumene heißt ja auf Griechisch eben die Hausgemeinschaft, oder eine Biozönose, sagt man in der Biologie, eine Lebensgemeinschaft von Tier, Pflanze, Mineral und Mensch. Wenn wir das nicht respektieren, werden wir nicht wirklich Gott begegnen. Gott hat uns als eine Lebensgemeinschaft geschaffen. Und darum sagt er Adonai, Adonainu, unser Gebieter, wenn Sie wollen, unser Meister, unser Schöpfer. Du bist Schöpfer von uns allen. Du bist nicht nur Schöpfer von uns Menschen, sondern du hast uns eingebettet in etwas Größeres Ganzes. Und die Frage des heutigen Abends, wie kann der endliche Mensch dem unendlichen Gott begegnen, kann nur beantwortet werden, wenn wir uns sagen, wir gehören in etwas Größeres hinein. Und wenn wir dieses größere Ganze sehen, in das wir schon hier auf Erden eingebunden sind, durch die Mitwelt, man spricht ja heute immer mehr von der Mitwelt, nicht von der Umwelt, von der Mitwelt, weil wir miteinander leben, mit den Tieren, mit den Pflanzen, wir sind ja alle voneinander abhängig. Wenn wir dieses Miteinander, dieses Mitweltbewusstsein immer mehr pflegen, spüre ich, dass wir eine Ahnung haben, was Gott von uns will. Der Psalmist sagt immer wieder in seinen Psalmen, wenn du dir dünkst, du bist der Einzige, wirst du ein Enosch. Enosch werden heißt überheblich werden, heißt blind werden. Enosch heißt in seiner Radikalität die Augen verschließen vor der Größe Gottes und vor allem vor meiner Größe. Von meiner besonderen menschlichen Größe. Groß sagt uns die Bibel, liebe Freunde und Freundinnen, bin ich dann, wenn ich mich als ein Geschöpf erkenne und anerkenne. Groß bin ich dann, wenn ich mich anerkenne und erkenne als ein Geschöpf, dessen Autorität, dessen wahre Macht von Gott kommt. Wenn ich mir einbilde, ich sei alles und ich könne mir alles erlauben in der Welt, ein Enosch werde, den Turbau erstelle, oder maßlose Unzucht und Unamoralität, wie zur Zeit von Nimrod begehe, das Nimrod-Zeitalter, oder zur Zeit Noachs, plündere, brandschatze, vergewaltige, dann degeneriere ich herab unter die Stufe des Tieres. Die rabbinische Tradition sagt, nur der Mensch hat die Fähigkeit, zu unglaublichen Höhen aufzusteigen und sich zu erniedrigen unter ein Tier. Unter ein Tier. Deswegen mag ich es nicht, wenn man sagt, die Nazis zum Beispiel haben in Deutschland oder in Österreich gewütet wie die Bestien. Eine Bestie kann nicht so wüten wie der Mensch. Der Mensch kann unter die Bestie gehen. Eine Bestie tötet, wenn sie Hunger hat. Eine Bestie, ein Tier, tötet, wenn Revierkämpfe stattfinden. Wenn ein männliches Tier in ein anderes männliches Tier eintritt und wenn es verjagt wird, ist Ruhe. Aber der Mensch steigt unter das Tier. Er rottet seine eigene Art aus. Siehe die Nazi-Tragödie in Deutschland und Österreich. Siehe alle anderen Barbareien dieser Menschheit. Die Hotten, die Hottentotten und die Hutti und Tutsi. Da löscht ein Stamm, Hutti und Tutsi hießen, oder? Löscht ein Stamm einen anderen aus. Tutsi. Hutus und Tutsi. Da löscht ein Stamm einen anderen aus. 1 Million Menschen ausgelöscht. Assad, was hier derzeit läuft im IS. Nur der Mensch, der ist schlimmer als jedes Tier. Der ist nicht wie die Tiere, er ist schlimmer als die Tiere. Denn die Tiere haben eine angeborene Sperre in sich. Wenn sie ihr Thema erledigt haben, nämlich einen Revierkampf beendet haben, ist sofort Ruhe. Oder ein Tier, wenn es anständig gefressen hat, gibt Ruhe. Dann ist Ruhe für die nächsten 10 oder 12 Stunden. Aber der Mensch gibt keine Ruhe. Der Mensch, wenn er in Enosch verfällt, tobt bis zum Exzess und läuft Gefahr, sich auszulöschen. Und davor warnt uns die Bibel immer wieder. Die Bibel warnt uns davor, nur der Mensch, liebe Freunde und Freundinnen im schönen Österreich, nur der Mensch läuft Gefahr, sich zu vernichten. Das kann kein Tier. Kein Tier würde das je machen. Ein Mensch kann es. Warum? Weil ein Mensch in sich die Fähigkeit hat, noch einmal der rabbinische Satz, zu den höchsten Höhen aufzusteigen, zu den höchsten Höhen der Selbsterkenntnis und der inneren menschlichen Größe, aber auch niederer als jedes Tier werden kann. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Die Spannung begleitet uns ein Leben lang. Und die rabbinische Tradition und der Psalm heute Abend und der zweite, den man anschauen wird, betont es immer wieder. Das Einzige, was dafür hilft, vor dieser Hybris, vor dieser Überheblichkeit, ist eine Angemessenheit, ist eine Betrachtung unserer Grenzen und unserer Begrenztheit. Lehre mich, dass ich endlich bin, sagt Psalm 90, kennen Sie ja, Bruder Matthias. Lehre mich, dass ich endlich bin. Wir sind endlich. Auch wenn wir in unserem Geist unendlich sind, auch wenn unser Ruach, der Geist, die Geistin eigentlich, weiblich im Hebräischen, Ruach, auch wenn unser Geist, liebe Freunde und Freundinnen, uns unendlich macht, mit unserem Geist können wir ja Berge erklimmen. Mit meinem Gott kann ich alle Hindernisse überwinden. Mit meinem Geist kann ich wirklich endlos denken. Ich kann mir jetzt vorstellen, am Ende der Welt zu sein, in Neuseeland. Menschlicher Geist ist zu unermesslicher Kreativität und Produktivität imstande. Aber wir sind auch eingebunden in einen Körper und dürfen das nicht vergessen. Wir sind Seele in einem Körper. Und diese Seele ist unendlich, aber diese Seele weist Grenzen auf, weist Begrenzungen auf. Und diese Grenzen zu akzeptieren, ist unsere Aufgabe. Wir sind, mein Vater sagte eben schon vor vielen Jahren, vor 40 Jahren, wir sind Seele und Endlichkeit in einem Erdenkloß eingebunden. Und diese Spannung auszuhalten, diese Spannung konstruktiv zu leben, ist unsere Aufgabe. Noch einmal der Schöpfungsprozess, Gott nahm einen Klumpen Erde, formte ihn und blies in ihn den Odem des Lebens. Er blies in ihn den Odem des Lebens und da war der Mensch ein lebendig Wesen. Diese Spannung ist enorm schwer. Das ist schwer für uns Menschen. Und der Psalmist reflektiert darüber, wie schwer das ist, liebe Freunde, diese Spannung auszuhalten. Einerseits ein Stück Erde zu sein, einfach Erde, Gott nimmt Erde, aus der auch die anderen Tiere geschaffen sind, haucht aber etwas hinein, was unendlich ist, was aus seiner Identität, aus seiner tiefsten Mitte kommt, nämlich Geist von Geist. Gott haucht ja aus seinem Innersten ein. Und wenn ich etwas einhauche, aus mir kommt es ja aus meinem Innersten. Das ist der Hauch aus meiner Mitte. Nur in uns Menschen haucht Gott diese Kraft, diese unendliche Kraft ein. Jetzt kommen noch ein paar. Ach, Frau Dr. Lauritsch. Shalom. Meine liebe Freundin. Andrea, findet ihr noch einen Stuhl, ihr beiden? Ja. Ich begrüße ganz herzlich, das bleibt dir nicht erspart, Andrea. Ich weiß, du hast das gar nicht gern, aber ich möchte Frau Dr. Andrea Miriam Lauritsch begrüßen. Sie unterrichtet an der Universität Klagenfurt. Wie heißt offiziell dein Lehrstuhl bzw. deine Fakultät? Geschichte. Genau, Andrea Lauritsch. Jüdische Geschichte oder welche machst du? Zeitgeschichte. Dr. Andrea Lauritsch unterrichtet Zeitgeschichte an der Uni Klagenfurt. Sie hat mit ihrem Mann, der schon im Himmel sein darf, ein wunderbares Projekt begonnen, nämlich einen großen hebräisch-jüdischen Dichter aus Wien auszugraben und dessen Werke neu zu veröffentlichen. Und das ist das Verdienst deines schon im Himmel seienden Mannes und dein Verdienst, denn darin spezialisierst du dich. Ein großer Wiener Jude, sag uns gerade seinen Namen. Moshe Ben Gavriel, ein Wiener Jude, der lange Zeit in Israel lebte und bahnbrechende Gedichte schrieb. Diesem großen Werk Moshe Ben Gabriel weiht sich Dr. Andrea Lauritsch. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich, dass dein lieber Sohn Zacharias mit deiner Mama gekommen ist. Seid herzlich willkommen, Dr. Lauritsch. Wir sind gerade beim Thema, Andrea, das Thema der endliche Mensch zwischen Überheblichkeit und Demut. Der endliche Mensch zwischen Überheblichkeit und Demut. Das ist unser Thema seit einer Stunde. Ich will noch einmal den Punkt aufgreifen. Der Mensch lebt in einem vergänglichen Körper. Die Hülle werden wir alle ablegen. Dein Mann hat zum Beispiel die Hülle schon abgelegt, ein wunderbarer Mann. Der ist im Himmel, der ist schon bei Gott. Der darf heute Abend Halleluja singen, wo wir noch nicht sein dürfen. Hoffentlich kommen wir da auch eines Tages, mit Sicherheit sogar. Aber wir sind dort noch nicht. Wir sind alle noch verkörpert. Und dieser Spagat, habe ich eben gesagt, diese Spannung zwischen Endlichkeit des Körpers mit den Begrenzungen, die unser Körper uns auflegt, trotz seiner hochgradigen Intelligenz und der Unendlichkeit des Ruach, beziehungsweise der Ruach, macht das Menschsein aus. Und es gibt die Gefahr, eben haben wir heute Abend schon gesagt, ein Enosch zu sein, sprich diese Grenzen nicht zu würdigen, sondern zu überschreiten. Dann entstehen die Katastrophen. Dann entsteht die Gefahr, dass wir Menschen uns selbst in die Vernichtung treiben. Wir haben heute Abend schon, Andrea, herausgearbeitet, nur der Mensch hat die Gefahr in sich, sich selbst zu vernichten. Aber kolossal. Deutsche Geschichte zeigt es. IS zeigt es heute sehr deutlich. Ein Blick in die Medien und wir wissen, was Überheblichkeit bedeutet. Und dennoch sagt die Bibel, der Mensch hat etwas von Gott bekommen, was da heißt Selbsterkenntnis, die Fähigkeit, uns selbst zu erkennen. Wenn wir wirklich in der Lage sind, uns zu erkennen, das hebräische Wort heißt Yediah, Ladaat, das hat man in unserem Seminar, liebe Freunde und Freundinnen, hier die Woche seit Sonntagabend schon oft, Ladaat. Ladaat ist das, diese Selbsterkenntnis. Maria sagt ja, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkannt habe. Dieses berühmte Wort erkennen. Erkennen bedeutet im Hebräischen immer auf einer ganz tiefen Ebene mir meiner Identität, mir meiner Existenz bewusst werden. Das nennt man Ladaat oder als Hauptwort die Erkenntnis Yediah, die Yediah. Das ist eine hohe Leistung. Und dann, wenn wir es da geschafft haben, dort anzukommen, sind wir wirklich Adams Söhne. Und darum sagt der Psalmist, ich möchte nochmal auf diesen Satz zurückkommen, in Vers 5. Was ist dann der Mensch der Gewaltentartung, dass du deiner sich erinnerst? Das heißt, der Psalmist wirft wirklich die Frage der Fragen auf. Wenn du Menschen siehst, die so hybrid sind, hybrid im Sinn von Hybris, die so maßlos sind, ich muss keine Namen nennen. Entschuldigung. Wenn du diese überheblichen Menschen siehst, wie gehst du mit ihnen um? Warum lässt du sie überhaupt zu? Wie kannst du solche Menschen, die so verfallen sind, wie die Verbrecher aller Zeiten, auch in Bibelzeiten gab es ja solche Verbrecher. Saul verfällt in so einen Abgrund ab. Oder die Anbeter von Götzendienst, haben wir ja auch schon mal erwähnt die Woche. Die großen Anbeter von Götzendienst, die sind ja für Gott ein Dorn im Auge. Gott fragt, wie gehst du mit diesen Menschen um? Was bist du groß, anders ausgedrückt, unser Gott, dass du diesen Menschen überhaupt noch Platz lässt? Dass du ihnen die Möglichkeit gibst, auf dieser Erde, die deiner Hände Werk ist, zu arbeiten? Warum lässt du zu, dass dieser IS tobt? Das ist nicht als Klage gemeint, sondern als Frage der Fragen. Wie musst du groß sein, Gott? Gernot, wie musst du groß sein, unser Gott, dass du überhaupt zulassen kannst in deiner Ökonomie, in deiner Haushaltung, dass solche Verblendete wie IS und andere Scharlatane und Verbrecher überhaupt den Boden betreten dürfen? Wie musst du groß sein, wie musst du majestätisch sein, dass in deinem Haus bitte solche Menschen sich bewegen dürfen? Mit welchem Recht dürfen die das überhaupt? Warum lässt du das zu? Anders ausgedrückt, du musst so groß sein, du musst so geduldig sein, so barmherzig, so umkehrförderungswillig, dass du diesen Menschen auf deinem Tapet, auf deinem kostbaren Planeten Erde überhaupt Zutritt gewährst. Anders ausgedrückt, die können ja rausgeschmissen. So wie wenn jemand, weiß ich, in die Wiener Staatsoper gehen will und dreckig angezogen ist. Da kommt doch der Concierge dort und schmeißt ihn in 3 Sekunden raus. Wenn du dich nicht anständig anziehen kannst oder dich entsprechend benimmst, kommst du nicht rein in den Wiener Opernball. Da schert dich gefälligst raus oder wir holen die Polizei, wenn's nicht parieren willst. Im Klartext, wie musst du groß sein, du Gott der Weisheit, du Gott der Unendlichkeit, dass du diesen Menschen Raum gibst, die sich so scheußlich mit deiner Schöpfung benehmen. Was muss in dir, noch einmal, für eine Geduld sein, Reinhard? Was muss in dir für eine Liebe sein? Was muss in dir für eine Unterstützungsbereitschaft und eine Umkehrerwartung sein, dass du solchen Ignoranten Raum überhaupt gibst? Wie geht das? Warum lässt du das zu? Warum murkst du dich nicht in 3 Sekunden ab? Weil du eben groß bist. Und weil du erwartest, liebe Freunde und Freundinnen des jüdischen Gesprächs, jüdisch-christlichen Gesprächs in Österreich, weil du wünschst, dass sie Teschuvah tun. Weil du jeden Tag erwartest, Hartmut, dass sie Teschuvah tun, dass sie umkehren von ihrem Frevel. In Ezekiel gibt es einen großen Satz, der in dem Psalmen auch wiederholt wird. Gott will nicht den Tod des Toten, sondern die Umkehr. Den Tod des Sünders. Sondern die Umkehr des Sünders. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern die Umkehr. Gott wartet jeden Tag auf die Teschuvah. Er will nicht, dass ein Toter umfällt, dass ein Toter da tot liegt, sondern er wartet jeden Tag auf eine Umkehr. Und Gott wartet darauf, dass diese uneinsichtigen Enosch-Menschen durch ein bisschen Demut, ein Funken Demut, ihr Herz erleuchten und zurück zu Adam werden. Und dann der zweite Teil noch von Vers 5. Was bist du groß, unser Gott, dass du dir anschaust, was der Sohn der reinen Menschheit, dass du ihn in sein Weltamt eingesetzt hast. Wie musst du andererseits groß sein, dass du Adam liebst, den Adam, den wahren Menschen, die wirklich Mensch sind in dieser Welt und denen du so viel Macht anvertraust. Wie musst du groß sein, dass du diese Polarität zulässt, dass du Menschen wie zum Beispiel, wie heißt der, Franz Xaver oder den Gründer ihres Ordnungs, Caspar del Bufalo, oder Benedikt von Nursia, um auch christliche große Männer zu nennen, nicht nur König David, oder Franz von Assisi oder Teresa de Avila oder Edith Stein, alle großen, ob auch ihren, bitte? Teresa von Calcutta oder aber auch ihren Ordensgründer zu nennen, Domenicus von Calaruega, den Gründer des Dominikanerordens. Große Männer, die ich immer wieder in ihren Meditationen gesehen habe. Was hast du für Männer geschaffen? Dominikus, Benediktus, Franziskus. Du hast so große Adamskinder geschaffen. Und weibliche natürlich auch, wie gesagt. Wie kannst du so groß sein, dass du beide nebeneinander bestehen lässt? Du lässt Verbrecher nebeneinander bestehen und zugleich die großen Menschen, die die Menschheit vorangebracht haben mit ihrer Spiritualität und mit ihrer Weisheit. Und das ist eine Frage, die er aufstellt. In Vers 5 ist eine einzig große Frage. Wie musst du groß sein? Was muss in dir an Duldsamkeit, an Menschlichkeit in Anführungszeichen sein, dass du sowas zulässt, dass du nicht Tabula Rasa machst mit Enosch-Menschen? Nein, das ist deine Größe. Deine Größe, sagt der Psalmist, ist, dass du dir jeden Tag erhoffst, dass der Enosch-Mensch zurückwächst, nicht nach vorne wächst, zurückwächst in die Demut eines Adamskindes. Denn der Psalmist sagt, in Demut liegt Größe, und das ist genau das Thema unseres heutigen Abends. In Demut liegt Größe. Und die großen Ordensgründer, die ich eben nannte, Dominikus von Calaruega oder Franz von Assisi oder Benedikt von Nursia, die ich sehr liebe, alle großen Männer des Westens, hatten sowas wie Demut, hatten eine Humilitas, eine enorme Demut und dienten. Ihre Größe war Dienst und nicht Großspurigkeit. Und der Psalmist wünscht sich, dass diese Menschen, solange sie hier auf Erden noch die Fähigkeit haben, umzukehren, wirklich davon Gebrauch machen. Und der Talmud, das jüdische Denken, sagt, hier auf die Erde sind wir gesetzt, liebe Freunde und Freundinnen, um umzukehren. Umzukehren ist ein konkreter biologischer Prozess. Du kehrst wirklich um. So wie wenn ich auf der falschen Richtung bin, auf der Autobahn, geh raus an der Ausfahrt und kehr zurück, weil ich mich verfahren habe. Ich habe mich verfahren und kehre um zu Gott. Und mein Rabbi sagte mir in Paris, als ich vor vielen Jahren in Paris studierte, wenn du weißt, dass du umkehrst, weißt du, dass es einen Hafen gibt, in dem du ankommst. Umkehren kann ich ja nur, wenn ich weiß, es gibt was anderes. Wenn ich mich verfahren habe, weiß ich doch, Moment einmal, ich wollte nicht nach Bad Ischl, ich wollte nach Bad Gastein. Also habe ich ja im Kopf die Idee, ich will nach Bad Gastein oder zurück nach Wien. Und dementsprechend weiß ich in mir, sagt mein Rabbi, es gibt diesen Ursprung, diesen Hafen, aus dem ich komme. Und dieses Urwissen, liebe Freunde, haben wir alle in uns. Wir haben alle in uns dieses Adam-Bewusstsein. Ich wiederhole, als einen der Höhepunkte des heutigen Abends. Wir haben in uns dieses Adam-Bewusstsein, nur es ist oftmals verschüttet. Durch unsere Überheblichkeit, durch unsere Maßlosigkeit, durch unseren Egoismus. Ich wiederhole. Der Psalmist sagt, wir haben in uns diese Adam-Demut, die ist in uns angelegt, instinkthaft, genauso wie wir einen Reflex haben, an der Mutterbrust Milch zu nehmen. Wir haben ja bestimmte Reflexe, Instinkte nennt man die auch heute. Die sind uns eingeboren, sowohl biologisch als auch seelisch. Und der Psalmist sagt, wenn wir wirklich nachdenken, ich liebe das deutsche Wort, nachdenken, hinterdenken, nach dem oberflächlichen Denken, in ein anderes Denken hineinkommen, dann kommen wir zurück in dieses Adam-Bewusstsein. Und diese Demut vertreibt den Egoismus und vertreibt die Überheblichkeit und vertreibt Ignoranz. Der Psalmist appelliert an uns, legt bitte eure Ignoranz ab, eure Unwissenheit. Es ist trügerisch zu glauben, dass wir die Schöpfer sind. Wir sind Geschöpfe in einer Schöpfung und wir sind auf Zeit geladene Gäste. Ich wiederhole, der Psalmist sagt in aller Deutlichkeit, lieber Gernot, wir sind auf Zeit geladene Gäste auf Erden. Und wenn wir diese Zeit nicht nutzen, vergehen wir uns an unserer Berufung. Wir haben alle eine Berufung. Und diese Berufung ist limitiert. Wir haben alle hier nur, mein Rabbi sagt auch einmal dieses schöne Bild, wir haben alle mit unserem Körper einen befristeten Mietvertrag abgeschlossen. Wir haben alle mit einem Körper einen befristeten Mietvertrag abgeschlossen. Wir werden in einen Körper, Andrea Lauritsch, hineingeboren und irgendwann wirst du abgerufen aus dem Körper raus. Und dann ist es vorbei. Dann kannst du nicht mehr Tikkun machen. Das ist auch ein klassischer Begriff aus der jüdischen Philosophie. Tikkun. Tikkun heißt Selbstkorrektur. Einsichtswandlung. Wir sind gefordert hier auf Erden, sagt die Bibel und der Psalmist sagt es uns deutlich, über die Demut einen Tikkun, Reparatio, Korrektur herzustellen. Wir sind unser Leben lang berufen, zurückzukommen zu dieser Adamsdemut. Und wenn wir in dieser Adamsdemut angekommen sind, eröffnet sich unsere wahre Größe. Es geht nicht darum, dass wir uns erniedrigen müssen vor Gott. Manche Menschen denken dran, wenn ich von meiner Überheblichkeit loslasse, dann komme ich mir gar nicht, nach gar nichts mehr vor, dann bin ich eine Null. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich von Überheblichkeit runterkomme, wenn ich von Maßlosigkeit Abschied nehme, Markus, dann komme ich in meine wahre Größe. Denn Größe entsteht nur über Demut und Selbstbeschränkung. Ich wiederhole. Größe, menschliche Größe, entsteht nur über Humilitas, Demut und Selbstbeschränkung. Und wenn ich mir noch einmal alle großen Männer und Frauen, die die Orden gründeten, anschaue, oder die großen Juden der Bibel, Mose zum Beispiel, wenn ich kurz auf Mose zurückkommen darf, Mose war für uns Juden und auch für Sie Christen, die es anschauen, der demütigste Mann auf Erden. Es steht im vierten Buch Mose, Vehaish Moshe Anav Meod. Anav Michol Ha'adam Alei Adamot. Er war der demütigste Mann auf Erden, steht in der Bibel. Und doch war er der größte Mann. Und gerade weil er demütig war, war er so groß. Ohne Moses gibt es kein Judentum, das wissen Sie. Für mich ist Moses die heiligste Gestalt der Bibel. Nach ihm sind ja die fünf Bücher Mose benannt. Und Sie wissen, dass Jesus, der große Jude Jesus von Nazareth, sich permanent auf Moses beruft, das wissen Sie. Steht nicht bei Mose geschrieben. Hat nicht Mose schon in der Schrift das ausgelegt? Wisst ihr denn nicht, was Mose in der Schrift sagte? Kurzum, es verträgt sich wunderbar, sagt der Psalmist, Demut und Größe. Aus Demut, aus gelebter Demut entsteht unendliche menschliche Größe. Und alle Ordensgründer und Gründerinnen, die ich vorhin nannte, ich habe einiges ihrer Geschichte studiert, waren demütig, lebten in Höhlen, lebten von einfachen Speisen und gründeten große Orden und hinterließen große Werke. Wenn sich die großen Werke dieser Meister anschauen, die die Orden im Westen gründeten, die zeugen von unendlicher Demut und Selbstbescheidung. Selbstbescheidung und Selbstbeschränkung. Und Erkenntnis, dass ich das Geschöpf meines Schöpfers bin, das hat sie zu enormen Taten veranlasst. Und die Idee ist, dass der Schöpfer sagt, bitte, dass der Psalmist sagt, schau dir die Schöpfung an. Und wenn du weißt, was für ein geladener Gast du bist und welche Privilegien wir Menschen als Gäste in dieser Schöpfung haben, wie wir Mitschöpfer sein dürfen. Ich wiederhole, wir Juden dürfen Mitschöpfer an dieser Schöpfung sein. Das ist so ein unendliches Privileg, dass kein Tier, keine Pflanze, kein Mineral hat. Wir dürfen mitschöpfen. Wir dürfen diese Welt verwandeln in ein neues Paradies. Wir dürfen zurückkehren ins Paradies, wenn wir uns dieser Partnerschaft mit Gott bewusst werden. Und ein letzter Satz, bevor wir eine kurze Pause machen und zum Psalm 104 kommen. Das Bewusstsein, dass wir seine Diener sind, ist für einen Juden die größte Größe, die es gibt. Ich wiederhole, für einen Juden, ein Bibelmensch, Psalmist David, ist das größte Geschenk, das er haben darf, ein Mitschöpfer Gottes zu sein. Es gibt für einen Juden, welchen Psalm sie auch immer aufschlagen, und wir werden ja bis morgen 18 Uhr noch einige Psalmen anschauen, es gibt für einen Juden keine größere Wertschätzung, als das Berufensein durch Gott, Mitschöpfer an dieser Schöpfung zu sein. Von Gott selbst berufen worden zu sein. Komm her, leg Hand an, bau etwas auf, sei Adam von Adama. Sei du ein Adam von Adama und degeneriere bitte nicht zu einem Enosch, denn der Enosch steht nicht mehr mit einem Adama in Verbindung. Das ist der degenerierte Adam. Und wenn wir zurückkehren in diesen Adam von Adama, entfaltet sich ein Größenbewusstsein, das wirklich Berge versetzen kann und das uns in die Unendlichkeit Gottes schon auf Erden näher rückt. Herzlichen Dank erst einmal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer kurzen Pause sind wir wieder mit Salzburg verbunden, mit Dr. Yuval David.
Dankeschön, lieber Johann. Herzlichen Dank auch dir, Johann, für die wunderbare Arbeit in der Regie. Liebe Hörer und Hörerinnen in Österreich, Maria, Radio Maria, ich freue mich sehr, dass wir fortsetzen. Wir kommen nun zu Psalm 104, der ist um ein Vielfaches länger. Und ich wollte gerne jemand bitten, wer hat eine, Ulrike Schoschana, hast du eine Zunz-Übersetzung? Welche Übersetzung hast du? Unsere Teilnehmerin, die ich ja auch seit Jahren kenne, hat einen dritten Juden im Raum. Ich bin so dankbar, dass wir heute drei jüdische Übersetzungen hier im Raum haben. Wir haben die klassische Martin-Buber-Rosenzweig-Übersetzung, die wir morgen benutzen werden in unserer Intensivarbeit, morgen Vormittag ab 9. Wir haben eben aus meinem Munde Samson Raphael Hirsch gehört und jetzt gibt es einen dritten Juden, dessen deutschsprachige Übersetzung auf dem Markt vorliegt, nämlich Leopold Zunz. Ich bin so dankbar, liebe Hörerinnen und Hörer und auch hier die Anwesenden, dass es heute im deutschsprachigen Raum drei Übersetzungen gibt von Juden, die sich sehr gut auskannten in der Schrift. Ich will die Namen gerade noch einmal nennen dürfen. Martin Buber, Franz Rosenzweig, ist erhältlich in jedem Buchladen und im Amazon natürlich, die Schrift. Martin Buber, Franz Rosenberg, die Schrift. Das zweite Werk ist Samson Raphael Hirsch, nennt sich die Psalmen. Einfach die Psalmen von Hirsch. Gibt es auch in jeder Buchhandlung, die Psalmen von Samson Raphael Hirsch. Eine großartige, sehr intensiv kommentierte Übersetzung. Und die dritte Übersetzung, die unsere Schülerin, unsere wunderbare Mitstreiterin, die ich ebenfalls seit Jahren kennen und schätzen darf, die Übersetzung von Leopold Zunz, Z-U-N-Z, Zeppelin, Udo, Nathan Zeppelin. Kann man auch in jedem Laden bekommen. Die letztere Übersetzung hat den Vorteil, dass sie Hebräisch und Deutsch hat. Sie hat zwei Kolonnen, rechter Hand ist Deutsch, linker Hand ist Hebräisch. Gibt es für etwa 40-45 Euro auch in jeder Buchhandlung. Sehr empfehlenswert. Martin Buber, Samson Raphael Hirsch und Leopold Zunz. Ulrike, wenn du so nett bist, liest du uns Psalm 104 in der Übersetzung, in der Verdeutschung von Leopold Zunz vor. Die anderen dürfen natürlich ihre Bücher benutzen.
Preise meine Seele den Ewigen. Ewiger, mein Gott, groß bist du sehr. Glanz und Majestät legst du an. Er hüllt sich in Licht wie ein Gewand, spannt die Himmel aus wie einen Teppich, der mit Wassern balgt seine Söller. Wolken macht zu seinem Gespanne, der ein Heer zieht auf Fittigen des Windes. Er macht zu seinen Boten Winde, zu seinen Dienern flammenden Blitz. Er gründete die Erde auf ihren Stützen, dass sie nicht wankte immer und ewig. Die Meeresflut hattest du wie ein Kleid übergedeckt. Auf Bergen standen Wasser. Vor deinem Treuen flohen sie, vor der Stimme deines Donners bebten sie zurück. Es hoben sich Berge, es senkten sich Ebene an den Ort, den du gegründet. Eine Grenze stecktest du, sie gehen nicht darüber, kehren nicht zurück, die Erde zu bedecken. Der Quellen sich ergießen lässt zu Bächen, zwischen Bergen fließen sie. Sie tränken alles Gewild des Feldes, es stillen Waldesel ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels, hervor aus dem Laube lassen sie die Stimme erschallen. Er tränkt Berge aus seinen Söllern, von der Flut deiner Werke sättigt sich die Erde. Er lässt Gras sprossen für das Vieh und Kraut dem Dienste der Menschen, Brot zu gewinnen aus der Erde. Und Wein, der erfreut des Menschen Herz, dass das Angesicht glänze mehr denn Öl, und Brot, dass des Menschen Herz labt. Es sättigen sich die Bäume des ewigen Lebanons Zedern, die er gepflanzt, wo selbst Vögel nisten, der Storch, Zypressen sein Haus, Berge, die hohen für die Gämsen, Felsen, Zuflucht der Kaninchen. Er hat den Mond gemacht für Zeiten, die Sonne kennt ihren Niedergang. Du stellst Finsternis hin und Nacht wird es, da tummelt sich alles Gewild des Waldes. Die jungen Leuen brüllen nach Raub, um zu verlangen von Gott ihre Nahrung. Auf geht die Sonne, sie ziehen sich zurück und in ihren Wohnungen strecken sie sich. Der Mensch geht aus zu seinem Geschäft und zu seinem Dienste bis zum Abend. Wie viel sind deine Werke ewiger? Sie alle hast du mit Weisheit gemacht. Voll ist die Erde deiner Besitztümer. Da das Meer groß und geräumig nach jeglicher Seite, dort ein Gewimmel unzählig von kleinen und großen Tieren. Dort ziehen Schiffe einher, Leviathan, den du gebildet, sich darin zu tummeln. Sie alle harren auf dich, ihnen ihre Nahrung zu geben zur rechten Zeit. Du gibst ihnen, sie lesen auf, du öffnest deine Hand, sie sättigen sich an dem Segen. Du birgst dein Antlitz, sie verfallen dem Schrecken, nimmst ihren Odem, sie verscheiden und kehren in ihren Staub zurück. Du sendest deinen Odem aus, sie werden geschaffen und du verjüngst das Angesicht der Erde. Die Herrlichkeit des Ewigen dauert auf ewig. Es freut sich der Ewige seiner Werke, der auf die Erde schaut und sie erzittert, die Berge berührt und sie dampfen. Ich will dem Ewigen singen, weil ich lebe, Saiten spielen meinem Gott, weil ich da bin. Angenehm mög ihm sein meine Rede, ich freue mich des Ewigen. Aufgerieben werden die Sünder von der Erde und die Frevler nicht mehr sein. Preise meine Seele den Ewigen. Halleluja.
Danke, liebe Ulrike Shoshana, ein gigantischer Psalm. Genau. Willst du es mal auf Hebräisch sagen? Ich höre gerade einen unserer... Adonai, genau. Genau. Noch ein Stück? Willst du den zweiten Teil auch vorlesen?
Dieses Halleluja.
Ja, dieses Bachinafshi. Bachinafshi et Adonai, Adonai Elohai, Gedalta Meod, Hod Vehadar Lavashta. Das ist der gesamte Satz. Ich sage es nochmal auf Deutsch. Segne meine Seele, Gott, Gott, mein Gott, unendlich groß bist du, mit Majestät und Machtherrlichkeit hast du dich umkleidet. Das ist der Anfang und das Ende. Bachinafshi et Adonai, Halleluja. Am Anfang heißt es noch, Bachinafshi et Adonai, wie groß bist du geworden. Da ist eine Erweiterung. Liebe Freunde und Freundinnen, dieser Psalm ist ein einziges Lob, ein einziges Gedicht und Gesang. Ein großer Liedgedankengang und ein großes Lied, ein großes Gedicht. Ein Gedicht und ein Lied, das den Herrn preist. 35 Verse lang ergießt sich förmlich, ergießt sich der Psalmist über die Größe und die Herrlichkeit des Herrn. Er ist voller Staunen, hatten wir in Vers 8 so eine vorsichtige Annäherung an den Psalm, an die Schöpfung Gottes mit nur 8 Versen, haben wir es jetzt mit einer unendlichen epischen Weite. Eine epische Weite, die kein Maß kennt vor Begeisterung. Ich benutze gern das Wort Begeisterung statt Begeisterung. Nicht Begeisterung, sondern der Psalmist ist begeistert. Er spricht ja auch vom Ruach. Der Odem hat mich ergriffen. Und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, Ihre Herzen zu öffnen, sei es zu Hause in Österreich heute Abend, in Ihren warmen Stuben, sei es hier im herrlichen Kolleg St. Josef, im schönen Salzburg-Eigen. Öffnen Sie bitte Ihre Herzen, denn wenn Ihre Herzen geöffnet sind, erleben Sie die Schönheit und Tiefe dieses Psalms unendlich mehr, als wenn die Herzen verstopft sind, die Herzen verschlossen, verstopft sind. Der Psalmist öffnet nämlich sein Herz. Und Sie wissen ja, wir haben ja mehrfach in unserem Seminar gesagt, c'est le cœur qui sent Dieu, non la raison. Es ist das Herz, das Gott erlebt, nicht der Verstand. Wir haben mehrfach Blaise Pascal, auch übrigens ein ganz großer Mann, ich möchte es noch einmal heute Abend nennen, ein großer Katholik im 17. Jahrhundert in Paris, der Gott auf völlig neue Weise erkennt, nachdem er versucht, ihn mit seinem Verstand zu ergreifen. Blaise Pascal war ein gigantischer Mathematiker und Physiker und er versucht mit allen Mitteln der Welt Gott zu verstehen und nicht Gott zu beherzen. Und er kommt in eine der größten Krisen seines Lebens, weil er merkt, ich kann Gott nicht mit dem Verstand verstehen, sondern ich kann ihn nur mit dem Herzen beherzen, wie ich es sage. Und eines Nachts in Paris im 1654 spürt er Gott und sagt, jetzt habe ich dich erkannt, und zwar im Herzen. Und das Judentum sagt ja auch, entweder du spürst Gott im Herzen, Lev, liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, heißt das Credo des Judentums, nicht mit ganzem Verstand. Entweder man erlebt Gott mit dem Herzen oder gar nicht. Entweder man erlebt Gott mit dem Herzen oder gar nicht. Und Antoine de Saint-Exupéry, auch ein großer Katholik in Frankreich, sagt, genau, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Der weltberühmte Satz im Kleinen Prinzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, Andrea. Das nur mit dem Herzen. Das haben alle großen Männer und Frauen der Weltgeschichte erkannt. Das Judentum natürlich auch. Denn aus dem Judentum kommt ja die große biblische Weisheit, die wir kennen. Kurzum, er fängt schon an. Barchi nafshi, meine Seele, segne du, preise du meinen Schöpfer. Der Introitus dieses großen Psalms ist ja schon ein Segnung. Ich fange an, Gott zu segnen. Ich fange an, Gott zu preisen. Segnen in Bezug auf Gott bedeutet, ich lobe ihn. Ulrike, ich lobe ihn. Barchi nafshi, übrigens darf ich Ihnen kurz sagen, nur damit Sie ein bisschen über den Stellenwert dieses Psalms wissen, dieser Psalm wird allwöchentlich am Sabbat gebetet. Heute ist Sabbat, Shabbat, und an jedem Sabbat betet der Jude neben vielen anderen Psalmen diesen wunderbaren Psalm 104. Deswegen habe ich ihn für heute Abend, Dr. Lauritsch, meine liebe Freundin Andrea, ausgewählt. Dieser Psalm ist einer der klassischen Sabbatpsalmen. Warum? Weil wir Juden eben am Sabbat ja auch über die Schöpfung nachdenken. Am Sabbat, am Schabbat arbeitet Jesus nicht. Am Sabbat arbeitet David auch nicht. Abraham arbeitet selbstverständlich nicht am Sabbat. Aber am Sabbat sind wir eingeladen, am Schabbat meditativ über die Schöpfung nachzudenken, lieber Peter aus München. Meditativ über die Schöpfung nachzudenken und die Größe Gottes uns vor Augen zu führen. Und dazu eignet sich vorzüglich 104. Und wie gesagt, er fängt an, Preise, Befehl, Imperativ, preise meine Seele, mein ganzes Sein, Nefesh, Bruder Matthias. Nefesh ist mein ganzes Sein, meine ganze Existenz, wenn Sie das notieren wollen. Nicht nur das Herz, nicht nur der Kopf, sondern letztlich mein gesamtes Sein. Nefesh ist mein gesamtes Sein. Sie kennen ja auch den Satz aus Psalm aus 35,10. Kol atzmotai tomarna Adonai mikamocha. All meine Glieder, all meine Knochen sagen, mein Gott, wer bist du? Psalm 35,10. Der Psalmist denkt holistisch. Ganzheitlich. Ich kann nur ganz Gott loben. Nicht nur mit dem Mund, nicht nur mit dem Herzen. Das Herz fängt an, Gott zu erkennen. Aber mein ganzer Körper schwingt ein. Mein ganzer Körper wird zu einem eutonischen Werkzeug, mittels dessen ich Gott lobe. Und darum kann der Psalmist in 35,10 sagen, all meine Glieder, alles in mir, alle Glieder, oben, unten, in der Mitte, alles schwingt ein in diese Bekundung, du bist groß und ich bin dein Kind. Du bist groß und ich bin dein Kind. Und darum eben geht's weiter. Du, mein Gott, unendlich groß bist du. Unendlich groß bist du mit Majestät und Machtherrlichkeit hast du dich umkleidet. Es fängt schon an, da wo 8 aufhört, möchte ich sagen. Gernot. Da wo 8 aufhört, setzt du 104 an. Du hast dich mit Majestät umhüllt. Wenn ich deine Schöpfung sehe, was wir vorhin gesagt haben, wenn ich sehe, was du geleistet hast und jeden Tag leistest, Creatio Continua, Mutter haben wir ja gesagt, die fortwährende Schöpfung. Du schöpfst ja jeden Tag neu deine Schöpfung. Wenn ich das sehe und mich sehe, mich Menschlin, Kind, mich Erdling aus der Erde, ich Erdling aus dieser gigantischen Erde, die die Welt umspannt, wie groß bist du? Und die Größe des Psalms besteht darin, das möchte ich in ihre Herzen legen, Georg, dass der Mensch vor Gott rühmen darf. Der Mensch darf Gott rühmen und preisen und sein Herz öffnen. Der Mensch darf sein Herz wirklich für Gott öffnen und ihn über die Maße, maßlos preisen. Und ich möchte Ihnen eins sagen, das habe ich noch in keinem meiner vielen Seminare in Europa ausgesprochen. Heute Abend durch Sie, angeregt spreche ich es aus. Das ist eine gesunde Maßlosigkeit. Das ist eine gesunde Maßlosigkeit, wenn wir Gott maßlos loben und maßlos wertschätzen. Alle anderen Maßlosigkeiten, die wir uns Menschen aneignen, Geld, Ansehen, Luxus ist gefährlich. Diese Maßlosigkeit wird uns in den Ruin stürzen. Aber es gibt eine Maßlosigkeit, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich, es gibt eine Maßlosigkeit, die sehr gesund ist, nämlich die Maßlosigkeit im Lob meines Schöpfers. Und das macht der Psalmist in 104. Nämlich über die Maße hinaus Gott würdigen und anerkennen. Wie groß bist du? Hüllst dich in Licht ein? Welche Majestät wohnt hier inne? Wenn ich sehe, dass die gesamte Schöpfung, Miriam, dir dient. Alles gehorcht dir. Und ich werde dir jede Menge Beispiele bringen. Er schaut sich einfach die Schöpfung an. Liebe Freunde und Freundinnen, Psalm 104 ist ein einzig großer Spaziergang, Peter, durch die Schöpfung. Der Mensch geht spazieren, nicht durch den Wiener Stadtpark, und nicht in Salzburg durch irgendeinen schönen Park in der Innenstadt, sondern er geht durch die Schöpfung. Er geht durch die Schöpfung. Die Schöpfung interessiert ihn. Genau die Schöpfung und nichts anderes. Nichts anderes, nur die Schöpfung interessiert ihn. Und er sagt sich da oben, hast du doch aus Wasser, oben in den Wasser, oben in den höchsten Wassern hast du Wasserspeicher gehortet. Die Wolken hast du zu deinen Grenzen, zu deinem Gespann gemacht. Du kannst auf allen Winden triumphieren. Er schaut sich Stürme, Donner, Hagel, Blitz an und sagt sich, woher kommt das alles? Das sind ja alle deine Gefährten. Er schaut wieder staunend in die Schöpfung und staunt schauend. Er schaut staunend und staunt schauend in dieser Schöpfung, in die er hineingeht. Und dann sagt er den großen Satz Nummer 4, der ist wichtig. Winde macht er zu seinen Boten, zu seinen Dienern flammendes Meer. Ose malachav ruchot meshartav eshloret. Das ist ein gigantischer Satz. Der Psalmist sagt, ich sehe, wie du die Winde einfach zu deinen Boten machst. Die Winde sind deine Boten. Und deine Diener sind Feuer, Hagel, Blitz, Donner. Das sind deine Diener, sagt er sich. Und die Logik natürlich ist, wenn die schon deine Diener sind, um wie viel mehr muss ich dein Diener sein? Merken Sie, wie der Psalmist hier denkt? Noch einmal, er sagt sich, wenn ich sehe, wie auf dich alles hört. Alles hört auf dich. Du sagst, es ist Nacht, dann ist es Nacht. Die kommt ja nicht von selbst. Du sagst, es soll donnern, dann donnert's. Wenn du sagst, der Donner soll aufhören, hört der Donner auf. Du sagst, es soll hageln, dann kommt Hagel. Wie die, diese Werkzeuge dir dienen und dir anstandslos gehorchen. Und ich, Mensch, ich soll dir nicht gehorchen? Ich, der ich so viel von dir bekommen habe, der ich mehr bin als ein Wind, ein Blitz, ein Hagel, ich soll dir nicht gehorchen? Ich muss dir doch umso mehr gehorchen. Und dann staunt er weiter. Du hast die Erde gegründet. Du hast alles gefestet. Die Erde wankt nicht mehr. Er macht sich bewusst, am Anfang war es nicht so. Am Anfang war ja Chaos, Irrsal und Wirrsal, sagt Buber. Die Ursuppe, alles war durcheinander. Und Gott schied im Schöpfungsprozess Wasser oben, Wasser unten, Meer und Trocken. Das sind ja ein Scheidungsprozess. Wie du gewirkt hast aus dieser sogenannten Ursuppe, aus dem Irrsal und Wirrsal, Tovabo, das hast du doch gemacht, bitte. Erstaunt über Gottes Ordnungsprinzipien. Und er weiter staunte in 6, wie du alles gewirkt hast, die Flut, und wie du das Wasser eingedämmt hast, das ja die Erde ursprünglich überflutete, wie du dem Wasser Einhalt gebotest und es zurückging in die Meere und die Berge entstanden und die Pfade etc. Und von deinem Thron, aller Donner, alles kommt von dir. Du allein kannst dem Donner Einhalt gebieten. Du allein kannst dem Blitz Einhalt gebieten. Bitte, die gehorchen dir doch alle. Wie das schaut sich das an, ein Donner. Auf einmal kommt der Donner, nach 10 Minuten hört er auf. Woher weiß der Donner aufzuhören? Oder vorgestern hatten wir furchtbaren Regen, am nächsten Tag strahlender Sonnenstein. Wie meist das Wetter das? Woher kann das Wetter blitzen und donnern und hageln und nach 10 Minuten ist alles weg? Woher kommt der Regenbogen? Bitte, wer macht das alles, sagt er sich. Wer zaubert diesen Regenbogen dahin? Das machst doch du bitte, mein Schöpfer. Und dann der große Satz, noch ein großer Satz in 9. Grenze hast du ihnen gesetzt, dass sie sich nicht überschreiten, nicht wiederkehren, die Erde zu bedecken. Und das ist natürlich ein Wink mit dem Zaunfall für uns Menschen. Das ist ein Wink, Andrea, für uns Menschen. Du hast der Natur Grenzen gesetzt. Akzeptieren wir unsere Grenzen? Das ist mein Wink mit dem Zaunfall, den ich herauslese. Grenzen hast du der Natur gesetzt, liebe Andrea Lauritsch, liebe Freunde und Freundinnen. Die Natur respektiert die Grenzen. Wenn der Donner ein Befehl von oben bekommt, Zacharias, dann weiß er, er muss aufhören. Wenn der Blitz einen Befehl von oben bekommt, hört sofort auf. Sie kennen ja solche Wetterlagen. Da war es blitzartig, schwarz und dunkel. Dieses Jahr im August hat man das mal in Deutschland. War es pechschwarz, miserables Wetter, nach 2 Stunden strahlender Sonnenschein, als hätte es überhaupt nicht mehr geregnet. Das gab es bei uns in dieser verrückten Wetterlage. Sage immer Juli, August, mieses Wetter, ganzen Vormittag mies, Cats and Dogs, wie der Engländer sagt, it was raining cats and dogs, und am Nachmittag strahlender Sonnenschein, 30 Grad auf einmal. Am Vormittag war verhunzt, am Nachmittag strahlend. Wer macht das? Wer macht das? Wer steuert das, sagt der Psalmist? Das kann doch die Natur nicht aus sich selbst. Der hat doch keine Ordnung in sich, die kommt und geht. Der Blitz kommt, der Hagel kommt, aber wer ordnet das, dass es kommt und geht? Und dass entsprechend Wasser kommt und die Wasser die Erde tränkt und dann Pflanzen kommen, selbst wenn es mal Katastrophen gibt. Aber die Erde lebt ja weiter. Die Erde ist dennoch eine geordnete. Das machst du. Das machst du, sagt der Schöpfer. Und vor allem der Punkt mit den Grenzen ist mir wichtig. Noch einmal in Vers 9. Du setzt Grenzen. Akzeptieren wir deine Grenzen? Das ist der Wink mit dem Zaunfall nochmal, Peter aus München. Akzeptieren wir deine Grenzen? Wir? Die wir so maßlos sind, die so grenzenlos sind, die überheblich sind. Wir sollten uns an der Natur ein Beispiel nehmen, sagt er. Bitte, die Natur gehorcht. Heute ist Nacht, jetzt ist dunkel. Morgen früh kommt die Sonne wieder her. Die Natur gehorcht perfekt. Sind wir so demütig? Sind wir so dienstbar wie die Natur? 5 Fragezeichen. Vers 10 sagt er weiter, bist du der, die Quellen zu Bäche entlässt? Das zwischen Bergen sie wandelt. Er schaut sich einen reißenden Bach an. Ein Bach, der in den Bergen entspringt, in den Schweizer Bergen, in den österreichischen Bergen, entspringt ein Bach und wird zum Fluss, zum Rhein, zur Donau, zur Mosel. Bitte, wer macht das, sagt er. Wie die Natur sich unterordnen kann. Wie in der Natur Ordnungsprinzipien gelten, die deine Größe demonstrieren, sagt der Psalmist. Diese Ordnungsprinzipien, ein kleiner Bach wird auf einmal zum reißenden Fluss und mündet ins Meer. Woher weiß der Fluss, das sagt er. Woher weiß das der Fluss? Wieso geht der Fluss nicht über die Maße hinaus? Wieso zerstört er nicht das Flussbett und fließt über? Im Regelfall macht er das nicht. Weil du dahinter stehst. Weil du deinen Stempel der Natur aufgedrückt hast. Dann schaut er sich gerade zum Thema Wasser, weil wir dabei sind, eben an. Mit dem Wasser tränkst du alle Tiere des Feldes. Du gibst ihnen alle Wasser, um ihren Durst zu löschen. Er schaut sich sozusagen die Synthese an. Die Interdependenz nennt man das heute, Kurt. Das moderne Wort Interdependenz liebe ich. Interdependenz heißt in der Physik, alles ist wechselseitig voneinander abhängig. Interdependenz, alles ist voneinander abhängig. Das Wasser kommt von den Bergen, tränkt die Felder. In den Wassern sind Fische. Die Fische dienen uns wieder als Nahrung. Überall ist das Wirken des Wassers. Ohne Wasser geht ja nichts. Unser Körper besteht ja aus 75% aus Wasser. Wir nehmen dieses Wasser in uns auf. Wasser verdunstet wieder, kommt als Regen wieder über den Kreislauf zurück. Der Mensch staunt über diese Kooperation, über diese Interdependenz, wie alles zusammenwirkt. Das ist einfach staunenswert, auch ohne Physiker zu sein, auch ohne Biologe zu sein, sieht er sich das an mit nackten Augen und sagt, da ist eine ordnende Hand, was Einstein ja später auch sagen wird. Ich habe ja gesagt, Einstein sagt, da ist eine ordnende Hand hinter der Schöpfung und ich kann mich dieser ordnenden Hand nicht entziehen. Der Schöpfer ist am Werk und zwar jeden Tag aufs Neue, denn jeden Tag geht die Nacht auf und der Tag um. Das heißt, die Creatio Continua, die weitergehende Schöpfung ist unablässig. Er sagt, am Himmel sehe ich die Vögel, dann sehe ich heraus, sie in den Klüften sitzen und brüten. Woher wissen das die Vögel, dass dort ein Platz für sie ist? Woher wissen die Vögel, dass sie brüten und Eier legen dürfen? Woher wissen sie, dass sie Nistplätze finden? Bitte, Jesus sagt das später, auch 1000 Jahre später. Schaut euch die Linien auf dem Feld an. Schaut euch die Vögel an. Ihr himmlischer Vater ernährt sie. Sie sorgen sich nicht. Sie haben keine Bankkonten. Bruder Matthias, Sie haben kein Bad Ischl, Sie essen keine Torten, Sie fragen sich nicht, wo lege ich meine Millionen an? Wo kann ich bei Billa einkaufen? Nichts, die Vögel gehen nicht zum Billa, die Vögel gehen nicht zum Zielpunkt. Die Vögel wissen einfach, oder sagt der bitte Jesus, die Vögel haben diesen Instinkt, ich gehe auf den nächsten Baum und finde meine Körner. Oder ich gehe in die nächsten Klüfte und finde dort einen Platz, um meine Eier auszubrüten. Jesus sagt das so psalmisch. Schaut's euch an, was die Vögel machen, die liegen auf dem Feld. Wenn die das können, warum könnt ihr nicht ein bisschen von ihnen lernen? Ein bisschen. Die haben keine Bankkonten, die wollen keine Bankkonten. Wir dürfen ein Bankkonto haben. Aber uns verrückt zu machen und uns ängstigen, der morgige Tag wird für sich sorgen, sagt er. Nehmt euch ein Beispiel. Sorgt euch nicht um morgen, sagt der Jude Jesus. Der morgige Tag wird für sich sorgen. Und das heißt im Klartext, vertraue Gott. Denn der Gott, der dich in die Welt gesetzt hat, der wird dich versorgen. Dann musst du nicht sorgen. Und das nimmt er sich alles gern und an der Natur ab. An der Natur sieht er, wie unkompliziert Leben sein kann. Mal ganz, ganz direkt ausgedrückt, Dr. Blumenkohl. Der Psalmist sagt sich, schau dir die Natur an. Schau dir die Natur an, wie du unkompliziert, Hartmut, unkompliziert leben kannst. Wenn du wirklich Gottvertrauen hast. Wenn du Gottvertrauen hast, musst du dein Leben nicht komplizierter machen, als es eh ist, wenn du es willst. Und er sagt sich eben weiter, schau dir an, bis der Berge tränkt aus seinen Söllern, sprich aus seinen großen Wasserbehältern oben im Himmel. Von deiner Tatenfrucht wird die Erde gesättigt. Das ist auch so schön, der Satz. Ich will ihn nochmal sagen. Mi prima asecha tisba haaretz. Auf Deutsch, von deiner Tatenfrucht, du bist es doch bitte, der alles getan hat. Der Mensch versteigt sich oft in den Irrglauben, liebe Freunde und Freundinnen, ich kann alles, ich habe ein Atomkraftwerk gebaut oder ich habe das Haus gebaut oder weiß ich sonst was. Aber der Psalmist sagt, wer hat wirklich gebaut? Wer hat dir die Kraft gegeben zu bauen, bitte? Wer gibt dir die Idee, ein Atomkraftwerk zu bauen? Wer gibt dir die Idee, überhaupt etwas zu tun, was du nicht tun kannst ohne Gottes Kraft? Das kommt doch aus Gottes Kraft. Nur aus Gottes Kraft entsteht doch die Fähigkeit, das zu bauen, jenes zu konstruieren. Und wenn wir Menschen sagen, ich habe etwas gebaut, ich habe etwas entdeckt. Jasna Blumenkohl sagt heute zu Recht in einem unserer Gespräche, die Entdecker dieser Erde haben ja nur etwas aufgedeckt oder etwas gefunden. Hast du so schön dieses Wortspiel benutzt. Jemand, der sagt, ich habe etwas erfunden, hat es letztlich gefunden. Das ist etwas sehr Schönes, weil es schon da ist. Nicht wahr? Im Englischen sagt man to discover, im Deutschen ja auch entdecken. Da wird einfach die Decke weggenommen, die Decke, die wir auf den Augen haben, und ich entdecke Gott und ich entdecke etwas, was vorher nur zugedeckt war. Wenn wir die deutsche und die englische Sprache anschauen, entdecken wir so viel Klarheit, auch auf Französisch, découvrir. Etwas entdecken heißt die Decke wegnehmen und es finden, was drunter ist. Aber der eigentliche Schöpfer, der eigentliche Meister ist doch Gott, bitte. Der hat's doch geschaffen. Das Atomkraftwerk und alle großen Paläste und Einrichtungen. Und darum noch einmal den Satz 13. Von deiner Tatenfrucht wird die Erde gesättigt, bitte. Wir sind nur Mitarbeiter Gottes, Mitschöpfer Gottes. Der wirkliche Schöpfer bist du. Du hast alles in die Welt gesetzt und du lässt uns teilhaben an deinem großen Werk. Dann geht's weiter. In Vers 14, das Lob geht weiter. Du bist der Gras, dem Vieh wachsen lässt. Und Kraut für den Dienst des Menschen. Ganz wichtig, für den Dienst des Menschen. Da möchte ich Sie bitten, diesen Satz zu würdigen. Vers 14 ist eine Perle. Ich sage es gerade einmal auf der Sprache der Bibel. Matzmir chazir la behema. Ve'esef la avodat ha'adam leotzi lecha mina aretz. Du bist der Kraut für den Dienst des Menschen schafft, Brot aus der Erde hervorzubringen. Bitte, da ist unsere Berufung angelegt. In Vers 14. Psalm 104, Vers 14. Du hast uns zum Dienst bestellt. Auf Hebräisch noch einmal für Sie. La avodat ha'adam. Wir sind der Adam, der aus der Adama die Erde etwas herausziehen darf. Wir holen aus deiner kostbaren Erde das Getreide heraus, die Früchte, die Samen, alles, was wir reingelegt haben, damit etwas Neues rauskommt. Aber bitte, Vers 14 sagt es deutlich, wir sind für den Dienst beschaffen, Dienst aus der Erde, die Erde zu bedienen und zu bewahren, haben wir die Woche mehrmals gesagt. Wir Menschen sind geschaffen, steht im Schöpfungsbericht, um die Erde zu bedienen und bewahren, ganz am Anfang. Nicht um sie auszubeuten, nicht um Hybris auszuleben. Dann kommt 15, ein großer Satz. Und Wein ist da, um das Herz des Menschen zu erfreuen. Brot und Wein, Brot soll das Menschenherz erquicken. Im Klartext, Gott will uns sagen, mit Wein, Öl und Brot dürfen wir Freude erleben. Gott will uns erfreuen mit seinen Gaben. Gott will uns nicht knechten oder unterdrücken oder klein machen, sondern Gott will, dass wir uns an seinen Gaben freuen. Aber wirkliche Freude entsteht nur, sagt der Psalmist, wenn wir die Urheberschaft Gottes anerkennen. Ich darf den Satz wiederholen. Der Psalmist sagt in aller Deutlichkeit, wahre Freude am Brot, am täglich Brot, am Wein. Mein Freund Matthias ist ein Schätzer guten Tropfens. Und in Österreich gibt es ja exzellente Weine. Ja, bessere Weine als wir.
Mein Wahlspruch zu dem Witz war, du hast mir größere Freude ins Herz gesenkt als andere, haben bei Korn und Wein in Fülle.
Sehr gut, sehr gut. Ja, siehst du, hast genommen. Siehst du, unser Bruder Matthias, Mission. Nein, ich schenke ihn dir. Mein wunderbarer Bruder, der Missionar vom kostbaren Blut hier in Salzburg-Eigenen, hat diesen Satz in seiner Primiz, in seinem ersten Priesteramt aufgenommen als Losung.
Ich habe ein Bildchen, gibt es da zur Primiz, ja. Erste Heilige Messe, ja, ja. Und da gibt es immer einen Leitspruch.
Und du hast, sehen Sie, Brüder und Schwestern, Freunde und Freunde, dieser Satz prägt einen gestandenen oberösterreichischen Missionar vom kostbaren Blut. Und es drückt eben deutlich aus, Gott gibt uns alles und erfreut uns an seiner Schöpfung. Aber wahre Freude, noch einmal, kann nur aufkommen, wenn ich ihn als den Urheber anerkenne, denn von ihm kommt es. Und wenn ich ihn partizipieren lasse an meiner Freude und sage, dieser Wein, dieses Brot, dieses Öl, dieser Glanz kommt von ihm. Oh, alles Gute kommt von dir. Es gibt ja unzählige christliche Gebete, die man ja Kindern schon beibringt. Lieber Gott, alles Gute kommt von dir. Lass mich daran Freude haben, etc. All diese großen Gedanken kommen ja aus diesem Psalm. Denn die wahre Freude entsteht nur, wenn ich weiß, dass Gott mich beteiligt, mich Anteil nehmen lässt an seiner Größe. Er geht weiter, in Vers 16 steht, gesättigt werden auch Gottes Bäume des Libanons, die er gepflanzt, wo Vögel nisten etc., die hohen Berge. Er hat den Mond gemacht. Der Psalmist will ganz deutlich sagen, jetzt kommt ein wichtiger Satz, nämlich wir sind, was wir vorhin schon hatten, wir sind nicht die alleinigen Geschöpfe, Peter, auf dieser Erde. Wenn wir respektieren, dass Gott auch anderes noch im Blick hat, nämlich die Vögel, die Tiere, die Ameisen, die Kriechtiere, die Amphibien, dann entsteht so etwas wie ein Gemeinschaftsbewusstsein, wie eine Demut. Ich wiederhole den Gedanken. Er sagt, schaut euch an, es gibt die Vögel, die da nisten und es gibt die hohen Berge mit den Gämsen und der Felsen sind Zuflucht, den Kaninchen etc. Wir müssen, sagt der Psalmist, akzeptieren, dass wir in einer großen Mitwelt leben, Hartmut. In dieser Mitwelt sind wir Mitschöpfer. Ich wiederhole, in dieser Mitwelt sind wir Mitschöpfer und jetzt kommt ein ganz großer Punkt für heute Abend. Wir tragen Verantwortung für das Gesamtgelingen. Das ist etwas, was ich auch heute Abend neu bei Ihnen aussprechen darf. Wir tragen Verantwortung für das Gesamtgelingen des Abenteuers Leben auf Erden. Sowohl durch unser Tun als auch durch unser Unterlassen. Und das ist für mich eine ganz wichtige Frucht meiner langjährigen Forschung im Ersten Testament. Noch einmal, wir tragen alle Verantwortung, jeder Mensch, Klein, groß, dick, dünn. Jeder Mensch trägt Verantwortung für das Gesamtgelingen dieses Abenteuers Leben auf Erden. Und wenn wir meinen, Hauptsache mein Bauch ist voll, Hauptsache mir geht's gut, dann sind wir nicht wirklich im Bilde über das große Ereignis Schöpfung. In dieser Schöpfung sind wir alle zusammen. Eine Ökumene, noch einmal das griechische Wort, Hausgemeinschaft, Ökumene. Wir bewohnen alle diesen Planeten Erde. Und jede kleine Ameise ist mit mir interdependent verbunden. Das sagen auch viele Physiker und Biologen heute, immer mehr. Wir sind interdependent verbunden. Jede Ameise kann leiden, wenn ich nicht anständig mit meinen Abfällen umgehe. Und wenn ich nicht mit Gasen etc. Abgasen anständig kontrolliert umgehe. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und wir sind Hüter unseres Bruders. Das alte Thema aus der Bibel, als Kain seinen Bruder umbringt. Und Gott ihn fragt, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist er? Damit will er ihn einladen, Verantwortung zu übernehmen, Sarah Jasner. Und er dann sagt, ich weiß es nicht, bin ich der Bruder, Hüter meines Bruders? Hashomer achi anochi. Genau das ist das Versagen des Menschen. Und dadurch entsteht der Enosch. Wenn wir nicht bereit sind, wenn wir nicht gewillt sind, wenn wir nicht so verständlich sind zu akzeptieren, dass wir in dieser Schöpfung sehr wohl, sehr berechtigt und sehr intensiv aufgefordert sind, Hüter unseres Bruders und unserer Schwester zu werden. Und Franz von Assisi sagt, Bruder Feuer und Schwester Sonne bitte und Bruder Mond bitte, Schwester Mond. Wir alle sind wir miteinander. Franz von Assisi, der große Gründer des Franziskanerordens, sagt deutlich, Bruder Feuer, Schwester Mond, Schwester Wasser, Bruder Sonne, Schwester Mond, je nachdem, was, und Italienisch. Und ich glaube, Wasser ist auch weiblich. Aqua. Schwester Wasser. Bitte, Franz von Assisi hat das erkannt. Auch das Wasser ist unser Mitgeschöpf. Der Mond, Bruder, wir sind alle Brüder und Schwestern, nicht nur die fleischlichen, die irdischen, die menschlichen. Und wenn wir das nicht akzeptieren und diesen Auftrag, bin ich der Hüter meines Mitmenschen, nicht respektieren, gehen wir zugrunde. Und zwar gehen wir alle zusammen zugrunde. Und der Psalmist appelliert an uns zu respektieren, dass wir, indem er eben die Tiere alle aufführt und die Pflanzen, dass wir Verantwortung füreinander haben. Wir sind in eine große Weltgemeinschaft hineingesetzt. Und wenn wir das missachten, schaden wir uns selbst. Siehe die Katastrophen, ich muss sie nicht nennen, die Katastrophen der letzten 10 Jahre, die sich in Europa so häufen wie noch nie zuvor. Wir sind füreinander verantwortlich. Und er sagt dann noch einmal in Vers 19, du hast alles gemacht und machst immer wieder Neues. Du hast den Himmel und die Dunkelheit bei Nacht und die Herrlichkeit bei Tag gesetzt. Du sorgst dafür, dass die Löwen, die kleinen Löwen, nach Fressen brüllen und du gibst ihnen zu essen. Von dir kommt alle Speise, sagt Vers 21. Auch von Gott ihre Speise zu erfordern. Speise kommt von dir. Und er sagt so schön, der Rhythmus der Zeit, wenn die Sonne aufstrahlt, sammeln sie sich und ziehen sich zurück. Denn sie gehen, sind ja nachtaktive, es gibt nachtaktive Tiere und tagsüber, da geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück. Denn bei Tagesanbruch ziehen sich die nachtaktiven Tiere zurück, die tagaktiven Tiere brechen auf. All dieser koordinierte Rhythmus zwischen Tagaktivität und Nachtaktivität, das ist deiner Hände Werk, sagt er. Und Vers 23 kommt auf den Menschen zu sprechen. 23, dann geht der Mensch hinaus an sein Werk und zu seinen Diensten bis zum Abend. Das ist auch ein großer Satz. Vers 23, Jetze Adam, der Adam wieder. Lefo alo, vela avodato adei aref. Der Adamskind ist berufen zu seiner Arbeit, zu seinem Wirken, wörtlich zu seinem Werken aufzutauchen und zu seinem Dienst bis zum Abend. Ein ganz wichtiger Satz, den ich Ihnen unbedingt ins Herz legen möchte. Wir Menschen, wir Adamskinder sind aufgerufen, unser Werk zu verrichten und unseren Dienst zu tun. Und wenn wir das respektieren, dass wir zum Dienst bestellt sind und nicht zum Raubbau und nicht zum Egoismus, dann wird diese Erde geheilt. Ich wiederhole, diese Erde, diese Adama, von der wir Adam abstammen, wird dann geheilt, wenn wir mit unserer Überheblichkeit aufhören und wirklich erkennen, gemäß Vers 23 in Kapitel 104, dass wir zu einem Werk, zu einem konstruktiven Werk bestellt sind, Bruder, und zu einem Dienst. Unser Leben ist ein Dienst. Und Sie Missionare vom kostbaren Blut zeigen mir immer wieder, wie Sie dienstbereit sind. Allein die Tatsache, dass Sie Ihr Kollege St. Josef haben, legt Zeugnis davon ab, wie Sie dienen, wie Sie der Menschheit gemäß Ihrem Caspar de Buffalo, Ihrem großen Gründer dienen. Leben ist Dienst. Leben ist nicht Ausnutzen. Leben ist Dienst. Und das zeigen mir die Missionare hier, deren Gast ich zum dritten Mal sein darf. Und dann sagt er wieder mal, in 24 wird er wieder exaltieren. Wie zahlreich sind deine Werke, mein Gott. Sie alle hast du mit Weisheit gemacht. Die Erde ist so voll deines Eigentums. Er ist wieder überschwänglich, Hartmut, in Vers 24. Marabuma Asecha Adonai, du ewig Daseinender. Wie groß sind deine Werke, nicht meine Werke. Das ist eine große Leistung, wenn der Mensch sagt, deine Werke, nicht ich. Nicht ich, dauernd ich, sondern wie groß sind deine Werke, auch wenn ich mitwirken darf. Deine Werke sind es, weil du der Urheber bist, Michael. Du bist der Urheber. Du bist sozusagen der Patentinhaber. Kulam bechochma asita. Alle hast du mit deiner Weisheit geschaffen. Chochma ist deine Weisheit. Gott, du hast eine Weisheit, die über alles hinausgeht, Gernot. Deine Weisheit ist überragend. Mal'a ha'aretz kinyanecha. Wunderschönes Hebräisch. Das bedeutet, die Erde ist erfüllt mit deinem Erwerben, wörtlich, mit deinem Erworbenen. Alles, was da ist auf Erden, sagt er, ist dein Eigentum, bitte. Das ist so, wie wenn ich hier im St. Josef bin und mir sagen muss, ich darf hier essen, trinken, mich bewegen, spazieren gehen. Aber es ist das Eigentum der Missionare vom kostbaren Blut. Das muss ich mir schon sagen. Ich bin begeistert, hier im Haus zu sein. Und ich bin in vielen Bildungshäusern in Europa. Und jedes Mal sage ich mir, wie schön, dass ich Gast sein darf. Und der oberste Hausherr, sogar der über dir, das ist Gott. Die Hausherren, formal gesehen, sind Missionare vom kostbaren Blut. Aber auch die Missionare vom kostbaren Blut sind hier nur Lehnsnehmer. Der oberste Hausherr ist Gott. Der gibt euch dieses Eigentum, der gibt euch die Finanzen, die Spenden, die Aktivitäten, den Geist, um dieses Haus zu bauen. Und der alleroberste Hausherr auf dieser Erde ist und bleibt unser Gott. Das sagt der Psalmist in aller Deutlichkeit. Und dann sagt er in 26, jetzt geht er aufs Meer, jetzt macht er einen Ausflug ins Meer und sagt, wie groß ist dein Meer, was sehe ich, was das Meer kann, wie viele Tiere sah, wie, was für ein Universum sich im Meer tummelt, sagt er sich, er ahnt ja nur, was für Fische da sind, was für eine Welt von Leben da ist im Ozean. Und da sieht er die Fische und da sieht er die großen Leviathane, die Riesenschiffe, die sich da, Riesenfische, die sich da tummeln. Überall sind Ungeheuer von Tieren, er ahnt ja nur, was da ist. Und Vers 27, der große Satz, alle harren auf dich, ihnen ihre Speise zur Zeit zu geben. Das wird ja auch oft von den Mahlzeiten gesagt. Alles harrt auf dich, damit du ihnen da seine Speise zu, ihre Speise zu seiner Zeit gibst. Kulam lecha yesabrun, latet ochlam beito. Alle warten wir auf dich. Dieses Warten ist so wichtig, dieses Harren, diese Sehnsucht haben. Denn wir bekommen alles nur von Gott. Auch wenn Billa und Aldi und Hofer all die Geschäfte uns versorgen. Bitte, es kommt trotzdem von Gott. All die Geschäfte haben es ja von Gott, diese Gaben der Natur. Und Gott ist der oberste Spender. Ich wiederhole, Gott ist der oberste Geber und Spender und wir sind die Empfangenden. Und dieses Empfangen schafft Demut und Dankbarkeit. Und noch einmal sagt er in 28, du gibst ihnen aus deiner Hand, du öffnest deine Hand und sie sättigen sich an deinem Guten. Hier kommt wieder das Thema des guten Gottes. Und wenn du dich verbirgst, Vers 29, wenn du dein Gesicht verbirgst, erschrecken sie und verbirgen sich und gehen zurück in ihren Staub. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn du Gott dich wirklich verbirgst, entsteht Chaos auf dieser Erde. Martin Buber sprach, will ich Ihnen kurz sagen, in der Nazizeit von der sogenannten Gottesfinsternis. Kennt der eine oder der andere diesen Begriff? Martin Buber, der große Jude, gab ein Büchlein raus 1955 und hat den Holocaust an uns Juden genannt, die Gottesfinsternis, wenn Gott im Finsteren ist. Weil viele Juden sich fragten, wo warst du, großer Gott, in Auschwitz, als wir Juden so leiden mussten? Und Gott sagt, Gott war natürlich da, er ist immer da, nur er hat sich verfinstert, so wie die Sonne jetzt auch da ist, nur sie ist eben unsichtbar, bedingt durch die Drehung der Erde um die Sonne. Die Sonne ist natürlich jetzt auch da. Und so nennt Martin Buber die Abwesenheit, die scheinbare Abwesenheit Gottes in der Shoah, in den 12 katastrophalen Jahren in Europa, die Gottesfinsternis. Gott war umfinstert, wie es ja auch eine Sonnenfinsternis gibt. So, dass man ein Stück Sonne nicht sieht, weil der Mond sich davor stellt. Und so nennt Martin Buber die Gottesfinsternis, die scheinbare Abwesenheit Gottes. Bitte, Hartmut.
Und manche sagen auch, nach Auschwitz könne man nicht mehr beten, weil Gott zu sehr abwesend war.
Na gut, das ist ein anderes Thema. Martin Buber betet natürlich weiter nach Gott. Er sagt im Gegenteil, wir müssen uns jetzt immer mehr bemühen, den verborgenen Gott immer mehr zuzulassen, zu verstehen, warum oder wozu Gott sich verbarg. In jenen furchtbaren Jahren. Aber Martin Buber sagt, für ihn ist klar, wir müssen Gott noch mehr Raum geben, denn die Barbarei der Nazizeit war deshalb, weil der Mensch sich zu viel Raum einnahm und dadurch Gott sich zurückzog. Martin Buber sagt, wenn der Mensch, unser Thema heute Abend, wenn der Mensch sich zu viel Raum nimmt, sprich die Nazi-Barbarei, und der Mensch sich zu Gott macht, dann zieht sich Gott zurück und sagt, gut, macht doch ruhig euer Spiel. Wenn ihr meint, ohne mich auszukommen, schaut bitte zu, wie weit ihr es treibt und wie weit ihr kommt. Das ist Martin Buber. Ich wiederhole. Gott zieht sich bewusst zurück, wenn er sieht, dass wir Menschen ihn scheinbar, bewusst scheinbar, nicht brauchen. Dann sagt Gott, dann macht ruhig weiter so. Schauen wir mal, wer siegt am Ende. Ob ihr weiterkommt, und den Preis haben wir ja bezahlt am 8. Mai 1945. 55 Millionen Tote, 55 Millionen Tote zeigen, wie ein menschliches Leben aussieht, wenn man Gott ausklammert. Wenn man den Menschen zum Herrn Menschen erhebt, und wenn man sagt, Adolf Hitler ist Gott, dann sehen wir, was das Ende vom Spiel ist. Und wenn wir Gott wieder Raum geben, dann holen wir Gott aus seiner Verborgenheit raus. Ich wiederhole den Gedanken von Martin Buber. Wenn wir Gott wieder Raum geben und nicht die Herrenmenschen zu Gott erklären, sondern den wahren Schöpfer zu Gott erklären, dann kommt Gott aus seiner Verborgenheit raus und bekommt den Platz, der ihm zusteht. Wie gesagt, Gott, du ziehst dich zurück, nimmst ihren Geist zurück, steht in 29, das ist mir ganz wichtig. Du nimmst ihren Geist zurück, Gott kann uns jederzeit unseren Ruach nehmen. Der wichtige Satz in 29, 104. Wenn du uns unseren Geist nimmst, sind wir entgeistet. Entgeistet. Und ohne Geist können wir nicht existieren. Und darum appelliert der Psalmist immer wieder daran, wendet euch Gott zu, denn nur durch Gott und nur mit Gott kommt ihr in den Geist zurück. Gott gibt uns diesen Geist. Und das ist auch ein Appell zur Demut. Unser Geist, das, was uns so Gott ebenbildlich macht, entsteht nur durch einen Gnadenakt Gottes. Ich wiederhole, durch einen unermesslichen Gnadenakt Gottes bekommen wir seinen Ruach, seine Ruach wirklich, und können wirken als seine Geschöpfe. Und wie schnell kann dieser Ruach degenerieren zu einem Ungeist? Ich liebe dieses deutsche Wort, Bruder Matthias, der Ungeist. 1933 bis 1945 waren eine Zeit des Ungeistes, des Nichtgeistes. Und wir sind so gefährdet, sagt der Psalmist, wir sind so gefährdet, in einen Ungeist abzugleiten und niederer als jedes Tier zu sein, Gernot, niederer als die Bestien, nicht wie die Bestien, niederer als jede Schakal und jede Hyäne. Und darum appelliert der Psalmist an uns, achte auf deinen Geist, denn dein Geist, wenn er in Demut gepflegt wird und in Achtung vor der Schöpfung, vor dieser Brillanz der Schöpfung, kann wirklich sich entfalten und mit Gott kooperieren, damit er nicht verunreinigt wird und sich verungeistet. Und dann Vers 31, zum Schluss kommt er, Vers 30. Du sendest deinen Geist wieder, sie werden neu geschaffen und du erneuerst die Oberfläche der Erde. Liebe Freunde, am Ende unseres Abends, wir haben noch 10 Minuten, möchte ich diese 3 Sätze betonen. Das ist der Appell für uns am Finale des heutigen Abends. Wenn du deinen Geist sendest, und Sie wissen, zu Pfingsten sagt ihr ja auch, so wie wir Juden, sende uns einen neuen Geist, liebe Freunde. Satz 30 ist eine enorme Wertschätzung unserer Größe in Gott. Du sendest deinen Geist und erneuerst uns von Neuem, erneuerst uns fundamental und erneuerst die ganze Adama. Und hier ist die Adama die Rede. Das ist der krönende Satz des heutigen Abends, Gott. Vers 30. Du sendest deinen Geist in den Adam und dann wird die Adama, Andrea Lauritsch, neu. Hier ist die Rede von der Adama. Ich lese nochmal auf Hebräisch vor, damit Sie die Schönheit der heiligen Sprache hören. Teshalach ruchacha yibarun utechadesh pnei adama. Du allein kannst unseren Ungeist, unseren Nichtgeist erneuern. Und indem du uns einen erneuerten Geist, einen Geist der Liebe, einen Geist der Wertschätzung, einen Geist der Dankbarkeit sendest. Und wenn du das tust, dann erneuerst du die gesamte Erde. Warum erneuerst du die gesamte Erde, Ulrike? Weil wir alle Adams Kinder sind, bitte. Immer wieder das Gleiche. Wir sind alle Adam von Adama. Alle sind wir Adam von Adama. Und die Katastrophe der 12 Jahre hat uns ja gezeigt, wie grauenvoll diese Hybris ist und wie sehr alles doch zurückkehren muss. Ein Ungeist wird auf Dauer nicht bestehen. Selbst wenn er in Europa Furchtbares angerichtet hat. Und in München, weißt du ja, war ja eine der verdorbensten Städte durch unseren Menschen. Aber dennoch durfte München neu gebildet werden. Das schöne München und das schöne Wien und die anderen großen Städte, die kaputt waren durch den Ungeist. Nachschau. Die durch diesen Ungeist der 12 Jahre verunreinigt waren, durften durch Gottes Gnade erneuert werden. Wenn Sie heute durch Dresden gehen, Sie wissen, wie Dresden kaputt war. Sie wissen, wie Köln am Rhein, wo ich lange lebte, kaputt war. Dann, oder ja, Wien war ja auch kaputt. Wenn Sie wissen, wie Deutschland und Österreich aussah, im Mai 1945, ich weiß es nur durch Erzählungen, aber das reicht ja. Wie, wenn Sie wissen, was da, was hier los war, was der Ungeist hier angerichtet hat und wie Gott dieses Land aus seiner Liebe erneuert hat, dann können wir nur sagen, Gott, du hast so viel Erbarmen mit uns. Wir haben uns so pervers benommen, wir Menschen. Wir haben uns so undankbar benommen. Wir haben uns so undienstbar benommen, dass es eine Schande ist. Eigentlich hätte das Thema beenden können. Er hätte nochmal eine Sinnflut bringen können, aber er hat ja versprochen, ich bringe es nicht. Aber streng genommen hätte Gott sagen können, nach diesem Theater, das ihr in Deutschland und Österreich angerichtet habt, ihr Menschen, die degeneriert seid zu Enosch, mache ich Schluss mit euch, zumindest mit ganz Europa. Tabula rasa. Ihr habt euch so schäbig benommen, ihr Europäer. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, hätte Gott sagen können. Es ist genug. So ein Wahnsinn mit meiner Erde anzurichten, so eine Perversion, die Vernichtungslager, die KZs, die Verbrennungen von Menschen, die Vernichtungen, das ist so geschmacklos, was wir Menschen getrieben haben, das ist unter jedem Tier. Und dennoch ist unser Gott groß. Und dieser Gott schickt seinen Geist neu auf Europa, Andrea. Er hat uns neu begeistert, nicht begeistert, begeistert. Er hat seinen Geist ausgeschickt, weil er uns unendlich liebt und weil er seine Adama nicht aufgibt. Das ist Gott. Wir benehmen uns unter aller Kanone, unter jedweder Kanone. Und Gott ist so grenzenlos liebevoll. Er gibt uns nicht eine Chance, er gibt uns 100.000 Chancen. Und darum gebührt ihm nur Dankbarkeit. Nur Dankbarkeit und Demut. Das ist die Lehre aus Auschwitz. Und aus Mauthausen, der Katastrophe, bitte, nur Dankbarkeit und Demut, dass wir neue Kapitel aufschlagen durften, dank der Gnade, dass ein neuer Geist der Ökumene in diesem Europa weht. Und das ist nur Gott gibt uns den Geist, das ist nicht Menschenwerk. Und darum sagt er weiter so schön in 31, ewig bleibt die Herrlichkeit Gottes, möge Gott, wird Gott, streng genommen, Gott wird Freude haben an seinen Geschöpfen. Die Hoffnung, Yismach Adonai b'Maasav, ist nicht gebrochen. Der Psalmist weiß, wie kaputt der Mensch sein kann, wie er degenerieren kann. Und trotzdem sagt er, Yehi Chvod Adonai le'olam, die Ehre Gottes wird immer bestehen, weil Gott immer siegen wird, wenn wir ihm vertrauen. Und Gott hat immer wieder gesiegt. Der Mensch ist immer wieder abgestürzt. Immer wieder in der Geschichte der Menschheit, nicht nur in der Nazizeit, bitte, auch in der Bibel. Sodom und Gomorra, auch ein Beispiel, Hartmut. Sodom und Gomorra, was haben die Menschen angerichtet? Die Generation der Sintflut, Turmbau zu Babel, der Götzendienst in der Zeit der beiden Reiche, Nordreich und Südreich. Es war grauenvoll, was wir Menschen einander angetan haben im Laufe unserer Menschheitsgeschichte. Weitere Beispiele erspare ich Ihnen. Sie wissen es genauso gut wie ich, was wir einander angetan haben. Anstatt Gott zu dienen. Und dennoch ist dieser Gott groß, denn seine Ehre und seine Majestät sind so groß, dass er uns jedes Mal in jeder Generation neu auffordert. Wo ist Abel, dein Bruder? Der Höhepunkt unseres heutigen Abends. Der Appell an uns lautet immer, Ey, Hevel Achicha. Oder die Frage, die er in Genesis 3,7 an Adam richtet. Wo bist du? Sie wissen, Adam ist ja vom Baum der verbotenen Frucht. Und Gott kommt auf ihn. Hallo Adam, wo bist du? Wo bist du? Im Sinn von, wo verantwortest du dich? Und was sagt er? Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Anstatt zu sagen, ich habe nicht auf deinen Befehl gehört. Ich habe mich dir widersetzt. Ich habe die Verantwortung missachtet. Sagt er, bitte, die Frau ist schuld. Ich kann nichts dafür. Ich bin immer unschuldig. Und die Frau sagt, die Schlange ist schuld. Das ist das Thema, das alte Thema. Und Gott sagt jedes Mal, wo bist du mit deiner Verantwortung, mit deiner menschlichen Größe? Auf Hebräisch ist das ein Wort. Haben wir heute besprochen. Viele Worte im Deutschen, ein Wort im Hebräischen. A-je-ka. Wo bist du? Wo stehst du? A-je-ka. Oder die Frage an Abel. Ey-hevel-achicha. Wo dein Bruder Abel? Wo steckt er? Wo übernimmst du Verantwortung für ihn? Wo bist du ein nackter Egoist? Und wo bist du ein Altruist? Und darum sagt der Psalmist, du bist groß und du wirst Freude haben an deinen Geschöpfen. Er glaubt an den Sieg des Guten. Ich wiederhole Vers 31, Adonai Yismach b'Maasav. Nicht, er möge sich freuen, haben wir ja gesagt, gibt's nicht, sondern Gott Yismach Futur. Gott wird sich freuen, Ulrike. Adonai Yismach Futur. Zukunft, gibt's ja kein Modalverb, soll. Sondern Gott wird sich freuen an seinen Werken, weil wir daran glauben, und er auch, dass wir uns zu ihm zurückfinden können. Unser Tikkun, die Weltverbesserung. Ich wiederhole, der Psalmist ist voller Optimismus. Wir werden zu dir zurückkehren, weil wir einen Instinkt in uns haben, den letzten Funkeninstinkt, der uns sagt, so kann es nicht mehr weitergehen. So viel haben wir versagt. Und Gott wird triumphieren, weil wir zu ihm zurückkehrt werden. Und dieser Glaube, wir haben es ja mit Glauben zu tun in St. Josef heute und die ganze Woche, dieser Glaube muss uns begeistern, muss uns neu begeistern und die Erneuerung dieser Erde bewirken, denn es hängt nur von uns ab. Wenn wir zu Gott flehen, nimm uns wieder an und schenk uns eine neue Erde, dann wird er es tun. Und darum sagt er in Vers 32 so schön, wir sind gleich am Ende, Vers 32 sagt er, Gott blickt herunter auf die Erde. Und wenn Gott wirklich auf die Erde herabblickt, dann erneuert sich die Erde. Dann erbebt sie und ist bereit, ihm zu dienen. Die Erde ist bereit, Gott zu dienen, nur wir sind oft nicht bereit. Wir sind ja die Ungehorsamen. Die Erde macht gern, die Vögel haben ja vorhin gesagt, dienen Gott sehr gerne. Die Natur dient ihm gerne, alles dient ihm gerne. Die Frage ist, tun wir das genauso wie die Natur? 10 Fragezeichen. Und darum 33 sagt er, ich werde nicht aufhören zu singen. Ich werde singen, solange ich lebe. Gott Lieder weihen, solange ich bin, meinem Gott singen. Das ist die ultimative Konsequenz dieses Mannes. Ich werde singen. Was heißt singen? Singen heißt, ich werde aus meiner Innerlichkeit Gott einfach zeigen, wie sehr ich ihm mich hingebe. Sie wissen ja, wer singt, betet doppelt. Ich sage immer, wer singt, betet 10-mal so viel. Wer singt, betet mehrfach. Und er sagt, ich werde singen, ich will dich nur rühmen. Und damit bin ich bereit, dir die Nummer 1 zuzuordnen, Gernot. Du bist der Schöpfer. Und ich will dich nur preisen, denn solange ich bin, solange ich hier wese, solange ich hier wirke, will ich dir dienen. Und durch mein Gesang will ich dir zum Ausdruck bringen, dass ich dich liebe. Und Gesang drückt die Sprache des Herzens aus. Gesänge sind immer Sprache des Herzens, nie Sprache des Kopfes. Ich wiederhole meinen vorletzten Satz an diesem großen Sabbatabend im wunderschönen Salzburg-Eigen. Gesänge sind immer Sprache des Herzens. Sie überschreiten alle Logik des Kopfes. Der Kopf spricht viel. Aber Gesänge, Ashira, Ashira la Adonai, Ashira la Adonai bechayai, Azamra lelohai beodi. In Israel ist es ein weltberühmter Schlager geworden. Kann man in YouTube finden, übrigens, wenn Sie es in YouTube eingeben wollen, liebe Hörer. Ashira la Adonai ist ein ganz großer Ohrwurm geworden in Israel. Ashira la Adonai bechayai, Azamra lelohai beodi. Ich will dir singen, und zwar von ganzem Herzen, weil mein Herz die Demut und die Dankbarkeit erkennt. Und darum sagt er, ich möchte, dass du mein Gesang und das Wort meines Herzens annimmst. Ich freue mich an dir. Und so sagt er zum Schluss, wenn ich mich so freue, habe ich nur noch einen Wunsch, dass alle Leugner deiner Größe, alle Entgegner, alle Sünder verschwinden. Es mögen verschwinden. Wenn so viel Gesang zusammenkommt, wünsche ich mir nur eins, sagt der Psalmist, dass die Unverständigen, die Uneinsichtigen endlich verstehen, indem ich ihre Herzen berühre, dass sie auf dem falschen Weg sind. Die Sünder sind auf dem falschen Weg. Sie sind hybrid und sie sind blind. Und du, Gott, und ich durch mein Gesang will ihre Augen öffnen, Augenöffner, damit sie verstehen, was Leben auf Erden wirklich bedeutet. Und darum zum Schluss, Gott, ich segne dich, wie wir es am Anfang auch hatten, Baruch Nafshiet Adonai, Halleluja, ich preise dich, ich werde nicht aufhören, dich aus meinem Herzen zu preisen, denn du bist der Erneuerer und du bist der Meister auf dieser Erde und ich bete darum, dass wir dich alle erkennen. Vielen, vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nun am Ende dieses Vortrages angelangt. Ich möchte mich recht herzlich bei Dr. Yuval Lapide bedanken, dass wir diesen Vortrag mit seiner wundervollen Auslegung der Psalmen übertragen durften. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, dass es morgen die Möglichkeit gibt, einem Seminar noch teilzunehmen. Wir beginnen morgen um 9 Uhr. Sollten Sie diesen Vortrag nachhören wollen, gibt es die Möglichkeit, eine CD beim Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72, ich wiederhole 01 710 70 72 zu bestellen oder im Internet unter www.radiomaria.ad noch einmal nachhören oder herunterladen. Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden, hier aus dem Kolleg St. Josef in Salzburg-Eigen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend.
Lieber Johann, danke vielmals für die Übertragung und einen lieben Gruß nach Salzburg.